Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
Guido.
Timo.
Menschen, die Sinn, Freude und Verbindung im Alltag erleben, haben scheinbar eine höhere Lebenserwartung und das tatsächlich sogar unabhängig vom BMI und auch von den Cholesterinwerten. Was würdest du jetzt sagen, warum reden wir eigentlich, wenn es ums Thema Gesundheit geht, viel eher über sowas wie Diäten, Blutwerte und Co., aber viel weniger darüber, wie Menschen sich wirklich lebendig fühlen?
Ich glaube, wir wollen, das kennen wir ja selber, auch von uns selber, nicht, dass wir da immer gerne mal zum Arzt gehen und dann einfach auch am liebsten gerne eine Diagnose hätten, die auch möglichst mit uns ja ganz wenig zu tun hat, sondern am besten fehlt mir irgendwas oder es gibt was in der Genetik und dann habe ich so einen Grund und dann gibt es auch einen Grund, warum ich mich irgendwie fühlen muss. Und wir haben gern so externe Gründe, die wir dann nutzen können, warum irgendwas nicht funktioniert. Das ist, ich sag mal, relativ typisch menschlich. Aber das geht natürlich über Gesundheit hinaus, also ob es die Politik ist oder der Staat oder die Steuer oder wir regen uns halt gerne auf, dass irgendwas extern von uns irgendwie nicht, dass das unser Leben ist, dass wir es gestalten könnten, das ist ein Freiheitsgrad, den man sich erarbeiten kann, muss, darf.
Was hat dich jetzt persönlich dazu bewogen, dich mehr mit diesem Thema mentaler Gesundheit und oder nennen wir es mal Longevity Mindset, so wie das ja letzten Endes der Begriff von dir kommt, was hat dich dazu bewogen, dich mehr mit diesem Mindset-Thema zu beschäftigen?
Also am Ende war es eine sehr persönliche Geschichte, die vielleicht jetzt hier komplett erzählt, vielleicht den Rahmen sprengt, aber ich war direkt nach der Schule oder beziehungsweise nach dem Zivildienst war ich segeln mit einem Freund und da gab es auch einen schweren Sturm. Und da gab es wirklich so einen tiefen Moment, wo eigentlich man dachte, das könnte jetzt hier auch vorbei sein. Ich will jetzt nicht große Worte wie NATO in den Mund nehmen, aber das, wie gesagt, mir ging es gut, aber es war so ein Moment, wo eigentlich alles, also stell dir vor Orkan, stell dir vor bewusstloser Kamerad, stell dir vor, irgendwie die Reling kaputt, das Segel kaputt, die Ruderanlage kaputt, mitten auf dem Atlantik und das bei 12,5 Meter Wellen auf dem 9 Meter Boot so ungefähr, ja. Und dann merkst du so, wow, hier ist alles eigentlich im Arsch, eigentlich hoffnungslos, aber mir geht's super. Und da, ja klar, mag alles nachher mit Endorphinen erklärbar sein, aber es war so ein Moment, wo ich dachte, wow, das Äußere hat also mit dem inneren Erleben eigentlich gar nicht so viel zu tun. Und die Geschichte ging dann weiter, dass ich das dann auch alles auflöste, konnte mein Kamerad zurücksegeln, 3 Tage nicht geschlafen. Weiß gar nicht, wie das ging, kann ich mir auch gar nicht in alles erinnern. Aber es war eine geile Zeit und das hat mich dann eigentlich, es war halt so mit 21, und das hat mich dann auf den Pfad gebracht, dass ich wirklich, ich wusste da schon, dass ich Medizin studieren werde, aber mich hat immer interessiert, wie sind diese Grenzbereiche, also Krankheit und Gesundheit, wo irgendwo muss ja, mal jenseits der Nomenklatur, muss ja irgendwann mal was passieren. Und das Gleiche mit Leben und Tod. Diese Grenzen, das waren so meine Matrix, auf denen ich mich dann irgendwie als Explorer irgendwie auf den Weg gemacht habe. So, und da kann man jetzt viel erzählen, aber so Hospiz gebaut, versucht sowas zu verstehen, lange meditiert. Das tibetische Buch vom Leben und Sterben versucht zu durchdringen, aber nicht nur lesen, sondern halt mit den Mönchen sitzen und so. Und dann, ja, Da irgendwie diese Reise. Und das kommt jetzt irgendwie alles zurück, dass wir uns zum ersten Mal mit Mindset ja auch in so einer breiteren Masse beschäftigen können. Das haben immer Leute getan, aber es war halt weit weg, weil wir halt sehr in den Externalitäten uns meistens bewegt haben.
Findest du, der Begriff Mindset wird dem gerecht, was du gerade alles gesagt hast?
Nein, aber es ist so ein, ich finde, ne, wir haben ja immer bei den Worten das Problem, wir verdichten einen Informationsraum auf das, was wir kognitiv oder sensorisch überhaupt wahrnehmen können und dann nehmen wir noch Sprache. Die Sprache ist ja so ganz dünn. Deswegen müssen wir auch, wenn wir hier miteinander reden, ja immer so ein bisschen rumeiern, also ein bisschen unscharf sein, damit wir uns gegenseitig verstehen und diese dünnen Worte, ich finde immer, Worte sind sowas wie so eine ganz schlechte MP3-Aufnahme von einem riesen Konzert. Ja, du hörst die Pauken und du hörst da irgendwie so eine Geige, aber die Sprache ist immer trennend, ist immer ja versucht, was zu definieren. Benutzt aber dieses dumme Beispiel, dass wir sagen, wir haben eine Blume und eine Biene. Ne? Das eine packen wir in die Zoologie, die Biene, und das andere in die Botanik. Und das studieren zwei völlig verschiedene Welten, dabei ist Blume, Biene ja ein System. Ne? Die Biene kann nicht ohne die Blume und vielleicht ist das ja ein Blume-Biene-System. So, das bestäubt sich und das Ding. Und so machen wir, das meine ich mit Sprache. Sprache trennt, Sprache ist dünn, Sprache müssen wir uns immer wieder anschauen, Sprache ist enorm verknappend, was gut sein kann, weil wir sagen, lass uns morgen am Kölner Dom um 15 Uhr treffen, weißt du in 3 Sätzen, wo wir uns treffen können. Also für Konvention ist super, aber um miteinander reden und sich zu verstehen, ist Sprache mühsam. Müsste man eigentlich miteinander Zeit verbringen, sich mal die Augen schauen, mal spüren, wie meint er das. Und damit ist dann natürlich Mindset an sich zu wenig, aber er greift auch irgendwie genug. Ne? Das ist irgendwie Mind und da geht es irgendwie um Zustand und irgendwie eine Attitude und so. Also hinreichend gut.
Wie würdest du das beschreiben, so Thema Mindset? Also wenn ich jetzt zurückblicke, also auch viele Sachen, von denen du gerade gesprochen hast, mit der Geschichte auf dem Boot und auch das Thema mit den Mönchen, das wusste ich jetzt zum Beispiel ja auch von dir alles gar nicht. Also wie, vielleicht nimmst du noch mal so ein bisschen mit auf diese Reise, weil für mich wirkt das jetzt so, Mindset ist so ein Begriff, der also auch viel bei Social Media und Co. total so ein bisschen sehr esoterisch am Ende irgendwo auch klingt. Am Ende ist es aber ja, wie du gerade eben beschrieben hast, eigentlich eher ein Zustand. Und am Ende dieses eine Wort, auch wenn es irgendwie ja Sinn ergibt, wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja dennoch so, dass das diesem ganzen Großen eigentlich nicht gerecht wird. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausholen, was ist das? Was kann man greifen unter dem Begriff Mindset überhaupt?
Also ich denke auch, wenn er so konventionell benutzt wird, hat er viel so mit, ich muss mich nur in das richtige Mindset bringen, um dann irgendwas zu erreichen. Die ganze positive Psychologie geht ja so ein bisschen dahin, denk positiv, dein Leben ist toll. Kommen wir vielleicht ja noch im Laufe des Gesprächs zu. Da wird er, glaube ich, etwas vergewaltigt und missbraucht der Begriff auch, weil du kannst dich zwar in den Mindset bringen, aber es geht nicht darum, das richtige Mindset zu haben. So, was ich damit meine und das vielleicht die größere Reise, dass man aufdröseln darf, du hast ja in deinem Bewusstsein einen bewussten Bereich und einen unbewussten Bereich. Zu guter Recht. Wissen wir aus der Medizin, wenn ein traumatisches Erlebnis kommt, dass du so erstmal im Bewussten jetzt nicht ganz verarbeiten kannst, packst du es dahin, nennen wir dann auch manchmal Trauma, ist die eine Seite. Aber auch Dinge, wenn du im Auto einfach fährst, ja, irgendwie, wenn du zigmal einen Schaltwagen gefahren hast, irgendwann geht das alles automatisch. Das heißt, das Schalten, das Fahren läuft im Unterbewusstsein. Oder das merkst du daran, wenn du plötzlich mal rechts vorne sitzt, ne, dann trittst du trotzdem auf die Bremse, wenn dein Fahrer zu nah auffällt. Das heißt, das ist unterbewusst. Das heißt, da kann man mit arbeiten, aber muss man auch jetzt nicht immer gleich ran. Ne? Wir haben aber den bewussten Bereich. Und dieser bewusste Bereich ist halt geprägt von Content, also von Geschichten, von Glaubenssätzen, von verschiedensten Ideologien, alles Worte, die versuchen, sowas zu beschreiben. Und die Geschichten, die ich mir dort halt erzähle, die beeinflussen halt am Ende meine Wahrnehmung. Das muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Wenn du jetzt die Wirklichkeit, die wir hier beschreiben, also diesen wirklichen Raum, in dem wir sitzen, hier mit Tisch und Mikrofon und dir, dann kommen ja erstmal nur gewisse Frequenzen, Informationen durch meinen Sehnerv auf die Sehrinde und dann bauen wir daraus ja, wir generieren ja eigentlich ein Modell daraus. Ne? Ich kriege ja eigentlich nur Schwingungen, also hier Frequenzen, logisch. Und dann baue ich ein Modell und da lagern sich halt all die Narrativen drauf. Das heißt, in meiner Welt macht es einen Riesenunterschied, a, klar, was ich empfange und dann, was ich da drauf packe. Und dementsprechend laufe ich durch das Leben. Ja, das ist die berühmte rosarote Brille, wenn ich verliebt bin und das ist die Panik, die entsteht, wenn ich mir irgendwie plötzlich eine Narrative einbilde, dass ich bis in die paranoide Wahnvorstellung mich irgendwie mit Geschichten bringen kann. Ja, ich dauernd denke, der will was von mir, was ist los? Ja, stimmt, da sitzt er, knackt ja schon wieder. Also ne, das ist ja eingeredet oder eingedacht. Ne? Auch so eine wahnhafte Störung muss nicht immer nur gleich ein morphologischer Schaden im Hirn sein, sondern das hat viel mit Narrativen zu tun. Das meine ich, oder diesen Bereich meine ich, wenn ich von Mindset rede. Die Frage, die Geschichten, die wir uns erzählen, die Glaubenssätze, die wir übernommen haben von Eltern, Lehrern, Pfarrern, Preachern, Teachern, Influencern, that matters. Ne? Also am Ende ist es, wie die Werbung versucht wird. Ne? Da werden Botschaften mitgegeben, ne? Toffifee macht die Mutti froh, so ungefähr, wie es heißt. Dann, ja, das hat mit Schokolade nichts zu tun. Alles, was da entsteht oder das frische Gefühl einer Coca-Cola, das ist halt imaginiert. Das ist Zuckerzeugs, das in der Flasche kommt. Und wenn man das warm trinkt, kriegst du es kaum runter. Wenn du es kalt trinkst, geht es so. Und dann das Freiheitsgefühl entsteht dann erst, wenn ich die Bilder aufrufe, die halt mir die Werbung da gebaut hat. Ne? Und das meine ich mit Narrativen oder Mindset.
Das heißt, eigentlich hat das ja viel mit bewusster oder auch unbewusster Bewertung zu tun, oder?
Ja, also du nimmst die Information, du bewertest sie zum einen kontinuierlich, immer das Freund-Feind-Modell, ne? Also dein Sprachdenken nimmt sich die Information und denkt sich, Timo, was guckt er, wie guckt er jetzt, guckt er, meint er das Böse, was macht er gleich, was fragt er, was? Das ist ja die Stimme, die jetzt in meinem Kopf theoretisch zu beobachten wäre. Wie sehe ich aus, läuft die Kamera, all diese Sachen, die wie so ein Radar auf dem Schiff, um im Schiffsbeispiel zu bleiben. Radar ist super wichtig, da kannst du irgendwie Eisberge sehen. Aber auf dem Radar erkennst du halt häufig nicht, ist das ein Eisberg oder ein Wal oder ein Delfin. Das heißt, es macht immer mal Sinn, den Radar mal sein zu lassen und wieder rauszugehen und sagen, guck, ich guck mal, oh, dann siehst du plötzlich fest, das, was da bedrohlich wirkt, ist in Wirklichkeit einfach ein schöner Wal, der da gerade aus dem Wasser vorne springt. Das heißt, die Bewertung und die Bewertung, die du ja vornimmst, die macht die Welt ja erst so richtig falsch böse. Und in dem Modell läufst du ja rum. Und meistens sind diese Wertesysteme ja von irgendjemandem übernommen. Ne? Wenn du jetzt einer gewissen Religion angehörst, dann ist Schweinefleisch doof. Und wenn du einer anderen Religion angehörst, ist Schweinefleisch super und irgendwie Rindfleisch doof. Und dann wieder einer anderen Religion, in anderen Wertesystemen ist halt Fleisch insgesamt doof. Und so, und dementsprechend baut jeder nur ein Wertesystem auf, das du adaptierst oder aufnimmst, integrierst und danach dann alles bewertest, was du siehst. Ja, und wenn du jetzt fanatisch-islamistisch unterwegs bist, siehst du die Welt sehr anders als fanatisch-christlich oder einfach auch nur fanatisch-vegan, ja, nur ein Beispiel zu nennen, ohne jetzt das bewerten zu wollen. Dementsprechend macht das sehr viel, einen Riesenunterschied, wie ich die Welt wahrnehme.
Das klingt ja jetzt banal einfach, ehrlicherweise, aber ja. Ich kann ja nicht von jetzt auf gleich sagen, ich ändere mein Bewertungssystem. Ich habe vor 2, 3 Tagen so zu Laura, wir kriegen ja im September ein Baby, und meinte zu Laura so, wäre das nicht spannend, wenn wir einfach unseren Kindern quasi zeigen, jedes Mal, wenn es anfängt zu regnen, dass wir uns total freuen und dann rausrennen und so tun, als fänden wir Regen total cool. Und wenn die irgendwie 3 oder 4 sind, dann haben die quasi in ihrem Kopf so dieses Muster verankert. Regen ist was mega Gutes, Regen ist mega cool. Da muss man nicht zu Hause sitzen und den ganzen Tag nur Fernsehen gucken und dieses typische, oh, das ist jetzt schon wieder so ein Sofa-Wetter. Und da meine ich zu ihr, das wäre eigentlich mega das coole Experiment, was wir machen. Sie sagt dann, das funktioniert aber nicht, weil dann müsstest du das ja vormachen und das wirst du ja nicht machen 3 Jahre lang. Aber theoretisch gesehen ist das ja eigentlich das, worüber wir sprechen, dass am Ende dieses Bewertungsmuster, was wir haben, irgendwie neu gedacht oder umgeschrieben werden müsste. Und das ist ja total kompliziert, vor allem bei Menschen, die schon seit 20 Jahren auf der Welt sind, die das von ihren Eltern mitgegeben bekommen haben. Ich meine, wir leben in einer Marketingwelt, egal ob das jetzt öffentlich-rechtliche im Fernsehen sind oder ob das Instagram, Social Media ist. Die werden ja Dinge ausgespielt, die bewusst mehr Attention erzeugen, und das sind ja häufig negative Dinge, was ja auch dieses Bewertungsding bei uns wieder auf eine gewisse Art und Weise triggert. Und to make a long story short, also wie kriege ich das jetzt in ein praktisch anwendbares System, um mit Mindset mit Menschen arbeiten zu können?
Also wenn wir nochmal einen Schritt vorweg, also bleiben wir bei deinen Kindern oder bei deinem potenziell Nachkommenschaft. Also ich glaube, da ist was dran, wie du sagst. Also wenn du natürlich das vorlebst, dass du ein sehr schwarz-weißes Lebensmodell den vorlebst, dass irgendwie Regen immer doof, Sonne immer gut, so ungefähr, dann klar werden die auch erstmal binärer, bis sie das vielleicht irgendwann doof finden und dann vielleicht das ändern. Aber du kannst natürlich das schon auf gewisse, da hat Laura schon recht, das solltest du dann schon irgendwie vorleben. Also zum Beispiel mich, wenn ich laufen gehe, ist mir das scheißegal, ob es regnet oder Sonne scheint. Deswegen, wenn die Kinder das sehen, dass der Papa auch beim Regen laufen geht und sich sogar freut, weil er da irgendwie gar nicht so schwitzt wie sonst, dann merken die plötzlich, okay, da muss auch gar nicht viel sagen. Und ich fahre halt zum Beispiel in Berlin, ich fahre immer Fahrrad. Ja, also es sei denn, ich habe jetzt irgendwie einen Anzug an oder muss irgendwas mitschleppen. Aber ich fahre eigentlich immer Fahrrad, egal ob Regen. Ich habe immer im Rucksack halt eine Regenjacke und eine Hose, ziehe mir die über. Wenn das die Kinder sehen, das hat mit dem Vater fährt auch bei irgendwie Regenfahrrad, dann ist es offensichtlich, klar, ist das nicht so angenehm. Man muss hier jetzt nichts vorgaukeln, aber man muss ja auch nicht so tun, als wenn das jetzt in dem Sinne ein richtiges Problem ist. Und ich glaube, das erweitert so ein Weltbild, ne, weil. Und das werden die auch dann auch erleben, wenn du auch mal durch die Berge gehst und durch so ein richtiges Gewitter bist und da dann auch merkst, zum Beispiel bei meinen Töchtern ist es so, die eine ist total das Sonnenkind, die sagt ganz klar, Papa, ey, Sommer ist eher etwas konventionell. Die kleinere, die ist zum Beispiel da das Gegenteil. Die sagt sich, du, Papa, im Sommer ist immer so warm, da sind die Mücken, die ganzen Wespen, das ist so cool im Winter und im Herbst. Und wenn das so, sie ist halt so, die hat das für sich so adaptiert. Das heißt, am Ende ist das schon die Frage, wie du es vorlebst, was du machst. Deine Frage war ja gezielter, wie kann man da jetzt mit arbeiten? Also du kannst damit arbeiten, um es mal ganz versuchen runterzubrechen, ist, du merkst ja in deiner Welt, wo du immer wieder aneckst. Und ich rede jetzt mal nicht von tiefen Traumata, die lassen wir jetzt mal einfach ein bisschen raus. Die sind vom Prinzip sehr ähnlich, aber lassen wir die mal weg. Sondern ich bleibe einfach mal bei dem relativ bewussten Bereich von dir, den du halt einfach, wo du relativ einfach Zugang hast und ich jetzt nicht über irgendwie Trance oder ähnliche Themen rangehen muss, wie ich das ja bei dem Unterbewussten kann. Im Bewussten erzählst du dir halt Geschichten und du merkst in der Regel schon, wo du da aneckst. Ja? Also das hängt damit an, dass du, keine Ahnung, du entwickelst eine Panikstörung irgendwo. Bei einer Panikstörung muss immer ein gewisser Content sein. Du musst dir da in dem Moment erzählen, hier passiert gerade irgendwas. Und da kann man rangehen und schauen, wo kommt denn diese Geschichte her? Meist war irgendwas. Wie gesagt, muss nicht hochtraumatisch gewesen sein, aber meist habe ich mir so eine Geschichte aufgenommen und habe gesagt, irgendwie, keine Ahnung was, leere Kirchen sind gefährlich, ja, und seitdem gehe ich nicht mehr allein in eine leere Kirche, so. Passiert muss da gar nicht sein. Und diese Narrativen, die kann ich im Gegenüber, das kann auch jeder, muss man jetzt nicht medizinisch extrem vorgebildet sein, muss man auch nicht unbedingt Psychotherapeut sein, kann ich hinterfragen. Das machen ja auch gewisse Coaches, ne? Glaubenssätze, verschiedenste Methoden. Immer mal rangehen, wo kommt das her? Und das sind ja häufig die ganzen Geschichten, die wir halt von klein auf gehört haben. Kannst du nicht, reicht nicht, geht nicht. Und so, und das kann man ja widerlegen. So, und dann kann man die Geschichte im Grunde wie, eigentlich wie so eine Art Software-Aktualisierung, musst du dir das vorstellen. Ne? Also du hast ein Weltbild, da sind Narrativen drin und irgendwann waren die auch nützlich, die ist ja sinnvoll da eingebaut. Ne? Als du klein warst, war es vielleicht total hilfreich zu sagen, geh nicht in die Küche, dann wird Mama, dreht Mama durch. Macht aber irgendwann, wenn du selber bist, keinen Sinn mehr, weil du willst ja zu essen kochen, also musst du in die Küche gehen. Also heißt, du musst eigentlich dein Modell immer mal wieder aktualisieren, wie so eine App auf dem iPad oder auf dem Handy, ne? Immer mal wieder aktualisieren. Und dabei kann man helfen.
Ist das was, wo du sagen würdest, das machen viele Menschen?
Das machst du indirekt ja eh. Du liest ein Buch, du hörst einen Podcast und kriegst plötzlich einen leichten, wir nennen das ja manchmal auch einen Perspektivwechsel einfach. Du siehst plötzlich, stimmt, so habe ich es nie gesehen. Ja, also, dass einfach jemand eine Welt sehr anders sieht. Mein größtes Erlebnis war dann, das hat mich da so maß reingebracht. Also neben der Bootsgeschichte gibt es ein zweites großes Erlebnis, muss so mit 24 gewesen sein. Ich war so ein richtiger Marlboro-Man. Also ich habe mit 24 geraucht, bin Motorrad gefahren, ich war Marlboro-Man pur. Den kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr. Marlboro-Man ist dann irgendwann auch mal gestorben, aber das war der Typ, der in der Wüste auf seinem Pferd und so weiter, ja. Und mich hättest du nicht vom Rauchen abbringen können. Und ich habe schon Medizin studiert, also ich war schon 24, war ich fast fertig. Aber ich war Raucher. Ich habe immer die These gehabt, es gibt Raucher, die rauchen, es gibt Nichtraucher, die nicht rauchen, es gibt Raucher, die nicht rauchen und es gibt Nichtraucher, die rauchen. Vier Kategorien. Und ich war ganz klar rauchender Raucher. So, das war für mich, habe ich eigentlich nur auf die Genetik gewartet, bis man rausfindet, dass es diesen Addictive Smoker vielleicht irgendwie gibt. Gibt es natürlich nicht. Aber so, und dann habe ich immer gedacht, ich bin hier, Guido, das ist 100%. War allen normal, das ist jetzt Timo ohne Zigarette und Axmann, der Marlboro-Mann, der hat ja noch die Zigarette. Der hat ja was extra. Der hat ja viel mehr. Der hat noch Freiheit, der hat Lebensgefühl, der hat Independence, Rebellion, alles. In dieser kleinen Packung für nur 5 Mark damals. Und dann habe ich, oh ja, das ist auch eine längere Geschichte, lassen wir jetzt weg. Dann habe ich, ist mir ein Must oder lag ich verkatert nach einer Party bei meinem Bruder im Bett, hatte ihm ein Buch geschenkt, weil ich kein besseres Geburtstagsgeschenk hatte. Das war das Buch Nichtraucher sein oder Endlich Nichtraucher sein von Alan Carr. Und habe das morgens völlig verkatert gegriffen und angefangen mit einer Kippe im Mund halt zu lesen. Und über dieses Buch wurde mir klar, das ist nicht besonders gut geschrieben, aber was es bei mir ausgelöst hat, war ein kompletter Perspektivwechsel. Dass ich plötzlich merkte, ich bin nicht Raucher und habe was on top, sondern ich bin abhängiger, Nikotinabhängiger, der immer bei 60% ist und mit der Kippe gerade mal so auf 80 kommt. 100 eh nie erreicht. Und das war so. Ich stellte plötzlich fest, stimmt, du als Raucher, ich hatte immer Kippen dabei, in jeder Jacke war eine Packung, im Auto lag eine Packung. Ich hatte das Gefühl, ich kann keinen Sonnenuntergang in Ruhe schauen ohne Kippen. Ich musste nach dem Sex rauchen, ich musste so ungefähr gefühlt, ne? Also musste ich natürlich nicht eigentlich, aber hatte ich so nach dem Essen und so diese ganzen typischen Marlboro-Man-Features. Ich dachte, fuck, du bist ein fucking Junkie, der glaubt, er sei frei und kommst eigentlich mit der Kippe gerade dahin, wo andere immer, immer sind. Und als das einmal dieses Bild klar gemacht hat, kannst du nicht mehr rauchen. So stark ist auch keine Nikotinabhängigkeit. Wenn du denkst, du bist ein Held und stellst fest, du bist ein Trottel, ich sag mal in meiner Welt jetzt, das war so, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was Perspektivwechsel oder Mindset bedeutet. Und sowas meine ich da. Und das kriegst du bei fast jedem Thema irgendwo hin, dass du auf die Welt guckst, du drauf, die ist für dich völlig solide, plötzlich challenge das mal jemand und du sagst, es ist wie diese Wechselbilder. Du kennst das, du siehst eine nackte Frau und dann guckst länger hin und siehst einen Mann mit Bart. Ja, und so ein bisschen wie diese visuelle Enttäuschung. So meine ich, kann man den Perspektivwechsel machen. Plötzlich siehst du beides, aber du sagst ganz klar, ich will das nicht mehr. Und so kannst du auch in die Veränderung gehen.
Das heißt, in dem Fall jetzt mit Hilfe des Buches, Ich glaube, ganz provokativ formuliert, muss man natürlich auch ein spezifischer Typ Mensch sein, damit dieser Trigger von außen reicht.
Ja.
So, ne, weil ich meine, sind wir ehrlich, also ich habe auch geraucht 4 Jahre lang, als ich 14 war, oder waren es doch, war glaube ich mit 14, als ich auf dem Internat war, da war das so, wenn du nicht geraucht hast, dann hast du nicht dazugehört, dann war es so, ich war eh der Außenseiter, ich wurde gemobbt richtig und früher und so richtig crazy.
Und dafür bist du ein geiler Influencer geworden.
Mega, wehe, du benutzt das Wort Influencer nochmal. Cut. Und das, also ich würde schon sagen, das hat damals mit mir so aus Zwang auch was gemacht. Und als ich vom Internat runter bin, ich glaube, ich habe irgendwie 4 Monate später habe ich aufgehört zu rauchen, weil ich das halt gar nicht war und ich das auch gar nicht wollte. Bei mir gab es gar nicht diesen Trigger, sondern ich saß in einem Restaurant an meinem 18. Geburtstag und bin gerade aus Ägypten wiedergekommen, hatte gerade irgendwie so 2 Stangen rote Gouloirs mitgebracht und habe gesagt so, was machst du hier eigentlich für einen Käse beim Bestellen der Vorspeise? Und habe gesagt, ja komm, ich höre jetzt auf. Habe ich irgendwie meine Zigarettenpackung verschenkt und habe nie wieder eine Zigarette angefasst. Aber ich glaube schon, also wir reden ja jetzt oder über eine bestimmte Bubble-Mensch, wo ein Buch oder einfach einen Zeitpunkt beim Essen ausreicht, um sowas zu bewirken. Was würdest du sagen, so auf einer Skala von 1 bis 10, wenn das jetzt bei dir war, das vielleicht eine 8, das zu bewirken? Aber was glaubst du, was braucht es bei den Menschen eben sonst, um dieses Umdenken, dieses Update in Anführungsstrichen zu bewirken? Weil ich glaube schon, wir haben super viele Trigger da draußen, aber scheinbar reichen die ja oft nicht aus, um den Menschen klarzumachen, dass es vielleicht eine sinnvollere Lösung geben würde. Also wenn man jetzt explizit beim Rauchen bleiben würde.
Ja, ich glaube, wie gesagt, manchmal ist es ein Buch, sind ja manchmal auch sehr zufällige Sachen. Das Buch habe ich ja mir nicht mal gekauft. Das lag ja, also ich habe es mit meinem Bruder gekauft, es lag da, ich habe es gelesen, ich wollte es gar nicht lesen, lag nichts anderes rum, ich konnte nicht aufstehen, weil ich so paralysiert war und also ich konnte.
Spannend wäre aber ja auch, warum so, hast du es deinem Bruder geschenkt?
Weil der mit dem Rauchen aufhören wollte.
Und ah, der wollte
so,
aber.
Der wollte, der hat nie gern geraucht und ich fand so lächerlich so ein Buch, ich dachte, das kann ja eh nichts bringen und dachte, das so wäre so ein guter Gimmick, also mehr so ein Scherz. Du hast ins eh nichts, schaust ein Buch und dann.
Hat der denn auch aufgehört danach?
Er hat dann damit auch aufgehört, ja. Okay. Ja, das war dann leicht. Ich war ja dann the living proof. Also wenn der Marlboro Man aufhören kann, dann kann jeder andere auch aufhören, also in der Welt damals. Also deine Frage war, ich glaube, das Leben spielt ja eh so ein paar Signale rein, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Das ist mal jetzt mal so im Großen esoterisch formuliert. Also ich glaube, du kriegst schon die richtigen Lehrer und Bücher und Podcasts und was dir nicht alles in die Hände führt. Aber klar, du kannst das natürlich auch beschleunigt betreiben, um jetzt nicht daraus gleich eine Therapie machen zu wollen. Aber wenn wir uns jetzt miteinander auf den Weg begeben und du sagst mir, an welchem Punkt, das weißt du ja, wo du immer wieder aneckst oder in Angst verfällst oder nicht weiterkommst oder das Gefühl hast, hey, hier geht eigentlich mehr, aber ich weiß gar nicht wieso oder ich kriege nicht, dann ist meistens, muss man einmal diesen Weg gemeinsam durch einfach Fragen, Gespräch rauskinden, welche Geschichte liegt dahinter, bisschen, wo kommt die her und helfen, diese Perspektive neu zu bewerten. Nicht, dass ich dir eine neue Geschichte unbedingt drüber schreibe, sondern ich nehme sie dir, du machst sie dir bewusst und stellst plötzlich fest, stimmt, wie mit den 80, 120. Das war plötzlich, das hat mir ja keiner gesagt. Das stand auch so in dem Buch nicht drin, aber das Bild entstand bei mir. Und wenn ich dir helfen kann, dass so ein Bild entsteht, dann sagst du plötzlich, oh ja, easy. Das ist wirklich so ein bisschen so, als wenn dir Google Maps einen neuen Weg vorschlägt. Das kenne ich ja gar nicht. Und du stellst fest, der ist schöner, schneller und irgendwie auch noch reizvoller. Dann sagst du dir, dann muss ich in den alten nicht fahren. Und so, glaube ich, kommen wir eigentlich ganz schnell in die Veränderung. Du musst einmal nur diesen neuen Weg, der all das ablöst, was du vorher mit dem Tool oder so in dem Sinne verbunden hast. Die Zigarette hatte ja für mich eine Funktion vorher. Die war nur plötzlich komplett aufgehoben, weil ich dachte, ich kriege was ich gar nicht bekommen habe. Und so ist es natürlich häufig. Nicht, dass das Rauchen nicht vorher nützlich gewesen war. Das war für mich total wertvoll als Raucher. Aber es war nachher noch leichter, weil ich andere Tools gekriegt habe. Und so ist es bei fast allen. Wenn du ein aktualisiertes Modell hast, deine Ziele, deine Bedürfnisse anders zu befriedigen, dann gehst du die viel lieber.
Hm.
Und dabei kann man helfen.
Ist natürlich auch einfacher, ne?
Ja.
Ist halt nicht zu verändern.
Erstmal ist es einfach und du veränderst dich ja eh die ganze Zeit, aber wenn du jetzt zum Beispiel noch rauchen würdest, ja, dann, um mal ein Beispiel zu bleiben, dann hast du halt oft im Leben dich um andere Dinge gekümmert. Dann hast du einfach dieses Ding beibehalten. Dann sagen wir einfach plump, sagen wir, der ist süchtig. Ja, der ist auch nikotinsüchtig und hat was viel mit Stimulantien zu tun und so weiter. Da ist natürlich Sucht drin, auch wobei ich den Begriff überhaupt nicht mag, aber da ist was drin, aber er könnte oder sie könnte jederzeit das ändern, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, was die Funktion der Zigarette ist, warum es ist, wer es ist eigentlich, welche Selbstwahrnehmung das ist und so weiter. Weil am Ende denkt der oder diejenige auch. Bei mir war es halt der Marlboro-Man, der coole Typ. Bei anderen ist es halt ein ganz anderes Hauptfunktionsbereich. Aber wenn man das auflöst, dann entsteht plötzlich, also im Grunde täusche ich mich ja und ich muss es wieder enttäuschen. Und wenn ich es enttäusche, dann bin ich wieder clean und dann habe ich einfach nur Informationen, dann bewerte ich es neu und dann stelle ich plötzlich fest, ne, schmeckt ja gar nicht. Also wenn ich die Marketingbotschaft richtig rauskriege, dann bin ich bei dem puren Geschmack der Zigarette und die mag keiner.
Warum magst du den Begriff Sucht nicht?
Weil er dich so passiv macht am Ende. Ich glaube, dass wir schon hochintelligente Wesen sind, egal auf welchem Entwicklungsniveau. Und ich glaube, dass du nicht einfach nur Opfer deiner Umstände bist und jetzt nur vom Stoff. Ja, der Nikotin ist ganz klar, das ist Stimulanz, ne? Das ist mental kürzer vorhanden als die Halbwertszeit im Blut, der Stimulanz fällt weg, die Depressants überwiegen, dadurch musst du wieder auffüllen, das ist schon alles klar, das ist alles auch biochemisch völlig einschlüssig, aber das, was dich wirklich dazu bringt, ist, dass du denkst, dass du mit dem, was immer du tust, irgendwas erreichst. Sei es für den einen ist es die Entspannung, weil er dann diese 5 Minuten Pause macht und rausgeht. Manchmal ist es auch in Kontakt zu kommen, geht vor die Tür, spricht mit allen Menschen und so weiter. Bei dem anderen ist es die Erinnerung an Mama oder Papa oder Onkel. Ne, wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen. Deswegen glaube ich nicht, dass man einfach nur sagen kann, ja, der ist nikotinsüchtig auch, aber das, wie du ja selber aufgehört hast, schon jede Nacht hast du 12 Stunden kein Nikotin. Also, dass du so süchtig bist, ist jetzt, wo ist da die Sucht? Du fliegst nach Japan 14 Stunden, musste man nicht rauchen. Früher hat man noch rauchen können im Flugzeug, aber jetzt geht nicht. Also, und dann plötzlich steigst du aus, musst du rauchen. Wo kommt die plötzlich her? Also das sind fast immer, sag ich mal, eher mentalere Trigger. Deswegen mag ich Sucht nicht ganz so gern, weil es sich so eine reine Körperlichkeit draus gemacht hat. Und wir Mediziner lieben das ja, dass wir denen dann Nikotinpflaster geben und hier noch und dann Dosisreduzierung. Ich will das auch gar nicht, mag auch für viele funktionieren, will ich auch gar nicht diskreditieren, aber ich glaube, du bist viel mehr in charge von deinem Leben, deiner Welt, als dass die Menschen dich oft weiß haben lassen wollen. Damit sie dich natürlich auch am Ende ein bisschen beeinflussen können. Das ist natürlich toll, wenn der Patient den Arzt braucht. Ne?
Ja, safe, absolut. Du hast ja jetzt quasi ein eigenes Longevity-Mindset Modell oder Dreieck, wie man es nennen möchte, am Ende geschaffen. Das habe ich ja beim Live Summit gesehen, deinen Vortrag. Lass uns doch nochmal über dieses Modell von Joy, Energy und Resilienz quasi im Deutschen sprechen, um einfach vielleicht nochmal eine praktische Handhabe zu geben, weil ich fand das Konstrukt in sich sehr geschlossen und mich würde überhaupt erstmal interessieren, wie bist du überhaupt auf diese Konstellation dieser 3 Begrifflichkeiten gekommen?
I don't know. Es ist, glaube ich, wirklich eher so eine Mischung aus beim Joggen und beim drüber reden, wie mit Menschen mit dir und gemerkt. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Disclaimer. Wir wissen ja immer, Formeln haben immer eine gewisse Limitation, oder? Ich meine, sorry. Also jetzt, ich habe die World-Formel empfunden. Bullshit. Ja, also deswegen mal easy. Also man muss ja trotzdem mal drüber wieder reden können. Also wie bei den Worten hilft es ja manchmal zu sagen, okay, das sind vielleicht Komponenten, die irgendwie zusammenkommen, die sich gegenseitig bedingen und die einander helfen, vielleicht ein gewisses Bild zu geben. Und am Ende ist es ein Bild, mit dem man erstmal arbeiten kann und dann kann man ja gucken, geht ja gar nicht um richtig oder falsch. Und da fehlen ja wahrscheinlich auch noch x Faktoren.
Ist
ja
bei willst so du mal kurz erklären, ja, wie es aufgebaut ist? Wir können es ja einblenden auch hier gleichzeitig. Genau,
aber mal das fing an, auch wie wir auch schon mal wir uns ja auch schon mal unterhalten haben, dass Longevity eigentlich ein mäßig guter Begriff ist. Wie gesagt, was treibt denn mich an? Mich interessiert ja gar nicht die Frage der Zeitachse. Mich interessiert ja wirklich eigentlich nur die Lebensqualität. Und die glaube ich auch, dass man die nicht absolut messen kann. Ich kann nicht beurteilen, ob deine Lebensqualität irgendwie dein lebenswerter ist als ein anderes. Siehe irgendwie Stephen Hawking, der war körperlich jetzt echt nicht so super aufgestellt, ja, aber geistig offensichtlich sehr viel und hat trotzdem ja, kann ich nicht bewerten, aber hat ja wahrscheinlich ein recht wertvolles und für sich vielleicht stimmiges Leben geführt. Deswegen von außen zu sagen, was ist. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich interessiert doch weder wie lange, also noch kann ich sagen, was Qualität ist. Also fand ich wichtig, dass wir irgendwie mal begrifflich was Neues machen, auch wenn der Begriff nicht toll ist, habe ich deswegen mal gesagt, lass uns mal über Fulljevity reden, also einfach ein volles Leben, oder? Da komme ich so sprachlich am nächsten von dem, was ich glaube, was wir eigentlich wollen. Ich glaube, wir wollen irgendwie Leben heißt einfach Leben und Leben ist Erleben und das heißt irgendwie Dinge erfahren, ob gut oder schlecht oder ob toll oder nicht oder traurig oder nicht, das ist Leben, Leben. Also eigentlich wollen wir Leben und das beschreibt Fulljevity und dann frage ich mich, was brauche ich denn dafür, um wirklich ein volles oder ein ganzes oder ein gehaltvolles Leben zu haben? Das ist natürlich hochindividuell und jeder wird es anders definieren, aber ich glaube, was eine erste Komponente ist, ist, dass ich Deswegen nenne ich die Joy. Und Joy definiere ich im Wesentlichen als Abwesenheit von Angst. Ich definiere Joy eben nicht in dem Sinne als Pleasure, wo ich was wieder tun muss, um zu. Also ich, für Joy muss ich nichts tun, sondern Joy ist da, wenn Angst nicht produziert wird. Also ganz simpel. Können wir vielleicht nochmal gleich ein tiefer tauchen. Aber Komponente 1, Angstfreiheit, also damit ist wieder gesagt, keine Narrative, die mich ängstlich stimmt, weil das ist der Killer von Joy. So, und da wo Angst, keine Joy, und wo dann Joy, dann auch eben keine Angst. Das sind so ziemlich Sachen, die sich, ich kann nicht freudig sein, deswegen ist ja auch Humor so toll, ne? Wenn wir lachen, ist in der Regel die Angst weg. Du kannst nicht lachen und dich freuen und gleichzeitig Angst haben, das geht irgendwie nicht. Das ist so wie, das vertreibt sich, so ein bisschen wie halt Licht die Dunkelheit vertreibt, ne? Da wo Licht, ist halt keine Dunkelheit. So simpel ist das. Komponente 1. Komponente 2. Auch wenn du keine Angst hast, glaube ich, brauchst du irgendwie eine Energie. Und damit meine ich alles, von physischer Energie, mentaler Energie. Da kommen dann so Ingredients rein, wie vielleicht auch Neugierde und Inspiration und was ich da nicht alles reinmache. Mit Energie meine ich wirklich diese, auch diese Lust, dieser Spaß, diese Kraft, einfach auch ins Leben zu gehen und dann auch wieder anzupacken und einzutauchen. Ja, das meine ich mit Energie. Und das Dritte ist, damit ich, das nenne ich ist Resilienz. Und damit meine ich eben, dass dir die Joy, die ja erstmal auch eine zarte Pflanze ist, die wird jetzt gefüllt mit Energie. Also ich kann das Leben auch wirklich embracen und wirklich mich in Abenteuer und Unternehmung und Aktivitäten und Partnerschaften und Kinder und Unternehmen und Businesses und was reinstürzen. Da brauche ich noch eine Resilienz, dass mich diese Widrigkeiten, die Herausforderungen, die ich natürlich damit automatisch produziere und auch produzieren will, eben nicht immer wieder komplett, oder wenn es mich von den Beinen haut, dass ich dann halt auch wieder rebouncen kann. Und das meine ich mit Resilienz. Und das geht, glaube ich, indem du, also wenn du mit Joy, also du nimmst die, du lässt die, du produzierst weniger Angst, damit entsteht mehr Freude, dann habe ich viel Energie, ist wie so das Oxygen, das das Feuer halt groß macht. Dann brauche ich halt noch Resilienz, die immer wieder dafür sorgt, dass nicht der nächste Wind oder der Eimer das wieder ganz auslöscht, sondern dass immer dieses Feuer auch wieder sich neu entfachen können. Klar, da kommen dauernd Leute rein und pinkeln dir drauf und machen irgendwas, aber du willst eigentlich immer wieder rebounce, und das ist dann so ein Kreislauf, der sich so im Grunde in so eine Positivspirale bringt. Ne? Also habe ich Joy, habe ich überhaupt meistens, wenn ich sehr ängstlich bin, habe ich auch oft keine Lust rauszugehen, ne? Dann ziehe ich mich zurück, gehe nicht in den Sozialkontakt, gehe nur auf meinen kleinen Faden, die mir vertraut sind, also macht das Leben klein. Also mit der Öffnung komme ich raus, dann kann ich natürlich mit Training und Essen und Menschen und allem dieses ganze Leben aufsaugen. Und wenn ich dann noch das in eine Resilienz bringe, dann wird das so eine Positivspirale. Dann merkt man so, wie man sich so mit immer wieder Niederschlägen, aber ich komme eigentlich sachte immer nach oben. Dann kennen wir das wieder andersrum, dann ist wieder angekehrt, ne? Niederschlag, ne? Dann kommt eine Angst, dann geht die Energie weg, dann saufe ich, dann bleibe ich zu Hause, läuft mir der Partner weg und dann muss man wieder hoch.
Das heißt, eigentlich ist das ja zwar eine Spirale, aber ich muss schon an und für sich immer oben anfangen, korrekt?
Ja, du willst immer da, du stehst irgendwo und du willst jetzt einfach, ich mag das Wort optimieren nicht so, aber du geh mal davon aus, wo du bist jetzt in einem Zustand und jetzt kannst du mal gucken, wie kann ich da ein bisschen Angst rausnehmen, also welchen Glaubenssatz kann ich vielleicht löschen, du sollst gar keine neuen nehmen, du löscht was und sagst, okay, stimmt eigentlich, ja, mit dem Regen stimmt eigentlich, ist geil, der Garten ist grün, alles wächst, mega, Tomaten, Gurken, alles klar, also mach ich einen geilen Salat, also Regen gleich Salat, kein Regen. Gefrorene Dattel, ja, also hart. Und dementsprechend merkst du plötzlich, da kriege ich weniger Angst, dann kommt mehr Joy, dann gehe ich auch noch mal raus und dann gehe ich auch noch in die Resilienztraining, ist ja doch immer damit verbunden, dass ich eigentlich irgendwo in eine Unbequemlichkeit reingehe, ja. Und damit entsteht dann, dass du plötzlich merkst, wow, das bringt noch viel mehr, das entfaltet ja gerade viel mehr. Ne? Das ist gar nicht, dass du dann besser bist, ich glaube einfach nur, dass du mehr von dem bist, was du eigentlich bist. Deswegen ist auch oben und unten gar nicht so doof. Ich will auch gar nicht nur sagen, es ist wie so eine Blume, die dann so richtig erblüht, ja? Die ist ja nicht vorne, die ist ja nicht, als wenn sie noch nicht erblüht ist, ist es ja schon immer die gleiche Blume. Na, du hast ja auch diesen Best Self, ne? Ich glaube, das Best Self ist ja völlig richtig, aber nicht, weil das jetzige Self doof ist und dann kommt ein besseres, sondern wir wollen ja dieses Entfalten. Und ich glaube, wir als Lebewesen, das Leben will wachsen, das will sich transformieren bis zum Tod halt.
Am Ende, das glaube ich mit diesem Best Self, das war glaube ich gerade sehr sehr sinnig. Ich habe vor ein paar Wochen mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe, Aber alleine das ist ja auch eine Bewertung am Ende. Wenn ich da sitze und sage, ich bin gut oder ich bin nicht gut. Ja, aber was heißt das denn? Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, ich bin gut oder nicht. Weil eigentlich am Ende, du bist du ja halt einfach. Richtig. So, du bist ja weder gut noch schlecht oder super oder, also das ist ja auch nur eine Bewertung, die wir im Vergleich zu anderen Menschen oder anderen Situationen letzten Endes vornehmen. Und das kann ja positiv sein oder halt auch negativ sein. Aber das liegt ja wieder wahrscheinlich aufgrund dessen, was wir gelernt haben, was unsere ganzen Bewertungsmuster und Co. sind. Ne?
Richtig. Und du wirst natürlich auch, best auf allen geht ja auch nicht. Am Ende ist es ja auch eine gewisse Transformation, die auch meist eine Trade-off-Komponente hat. Wenn du dich jetzt sehr um deine finanzielle Situation kümmerst und jetzt einmal finanziellen Reichtum aufbauen willst, dann wirst du automatisch ein bisschen Sozialkapital meist rangehen, weil du weniger Zeit mit deinen Freunden verbringst oder mit deinem Partner oder Partnerin. Das heißt, du setzt ja auch immer einen gewissen Fokus und dann machst du in dem Area of Life halt mehr, was halt nicht heißt, dass du insgesamt besser geworden bist. Du bist vielleicht vermögender geworden finanziell, aber hast vielleicht sozial Einbußen gehabt, während jemand anders, der sich jetzt sehr sozial ausrichtet und vielleicht keinen einzigen Cent auf dem Konto hat und immer von Hand im Mund lebt, hat vielleicht einen riesen Social Wealth, ja. Oder ein anderer hat einen unheimlich intellektuellen Wealth, weil die ganze Zeit liest. Interessiert gar nichts anderes. Deswegen, wir können nicht von außen sagen, dass der, und das verschiebt sich sogar noch auf der Zeitachse deines Lebens. Also wenn du früher irgendwie erstmal den ganzen, das Finanzielle aufgebaut hast, dann interessiert dich das irgendwann weniger und du sagst, ich will jetzt vielleicht lieber intellektuelles Wachstum oder ich möchte soziales Wachstum oder ich möchte künstlerisches Wachstum. Ne? Ich hätte zum Beispiel noch mal Lust, Klavier zu lernen.
Ich auch.
Einfach so, ja. Das absolut. Ist so gar nicht, weil ich da auf einem Konzert stehen will, gar nicht. Ich will einfach so 3, 4, 5 gute Stücke, die mir gefallen, spielen können. Mehr will ich gar nicht so. Und das werde ich irgendwann tun, aber jetzt gerade halt nicht. Und dafür würde ich dann ja was anderes nicht mehr tun können. Und damit, glaube ich, ist best immer so ein bisschen irreleiten, weil best würde absolut irgendwie, du bist ja immer die Pflanze und die verändert sich. Die kriegt hier einen neuen Ast. Du bist ja vielleicht mehr ein Baum, ne? Kommt ein Ast dran, dafür wird der knöchig, dann stirbt der ab, dann kommt das dazu, dann kommen Vögel, die nisten bei dir, dann hast du plötzlich ganz viele Vogelnester in deinem Baum. Ist ja auch, du bist ja dann auch noch im Umfeld, bist ja nicht nur du alleine. Und dann ist plötzlich Timo irgendwie, lernt den kennen und das und hier. Also wenn du jetzt nur noch Geld, Reichweite und Dings gibst, dann ist das zwar auch gute KPIs, aber die alleine sind sicherlich nicht best auf Timo, ja. Timo ist Timo und Timo kann sicherlich wachsen und sich entwickeln und überlegen, wo er halt in welchen Bereichen er mehr wachsen will. Aber er wird nicht in allen immer gleich stark wachsen können. Geht nicht.
Ich meine, das ist ja immer, wenn man sich für irgendwas entscheidet oder in irgendwas wachsen will, muss da irgendwas anderes opfern. So, ja. Weil am Ende haben wir halt 24 Stunden und auch nicht mehr, auch wenn viele Leute sagen, ich habe keine Zeit dafür. Ja, das kannst du dir ja zum Glück selber aussuchen, für was du die Zeit investierst. Aber ich glaube, dieser Spruch, also create your best self, das ist ja auch was sich total entwickelt. Also ich entwickle mich in einer bestimmten Sportart, Triathlon beispielsweise, ist ja was uns verbindet. Ich habe olympische Distanz gemacht, letztes Jahr. Und jetzt ist, damals war so die olympische Distanz, so überhaupt diese drei Sportarten zu kombinieren, war schon das absolute Best Self in dem Moment. Und jetzt ist das nächste irgendwie einen Ironman 73 zu machen. So, und das entwickelt sich ja. Also das Best Self, was du jetzt momentan bewertest, ist ja vielleicht in 5 Jahren in einem anderen Bereich ein ganz anderes. So wie sich ja auch Trends entwickeln, egal ob das Marketing-Trends sind oder ob das ganz banal Modetrends sind. Das ist ja auch was in 3 Jahren wieder grundsätzlich anders ist. Auch wenn ich das nicht verstehe, wieso Trends entstehen, ist wie so Stau, keine Ahnung, fährst durch und plötzlich ist der Stau vorbei und du denkst, hier war gar nichts.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist ja dieses Beste am Ende, das ist ja sowieso nur ein Begriff.
Aber das ist Mindset, was wir anfangs
absolut,
hatten. Es
absolut.
Es ist, glaube ich, irgendwann muss man sich mal auf irgendwas einigen, das ist nicht richtig oder falsch. Aber ich glaube, ich schön, wenn man sich damit beschäftigt, dass man eigentlich sieht, nee. Weil wie gesagt, du willst eigentlich nicht dich jetzt diskreditieren für irgendwas in der Zukunft. Weil dann bist du in diesem ewigen Race, diesem Hope and Fear Game. Ne? Dann bist du irgendwie immer, wenn das Best Self oder wenn du sagst, das ist auch diese Challenge immer mit diesen, klar kann man sich Ziele setzen, vielleicht kommen wir noch zum Thema, ist auch toll mit Zielen. Aber auf der anderen Seite, wenn mit jedem Mal ich setze was da in die Zukunft voraus, dann heißt es automatisch, dass ich jetzt mir eine gewisse Unzufriedenheit reinhole. Das heißt ja nicht, dass man sich entwickeln kann und will, aber dieses, ne, wenn ich erst happy bin, dass die erste Million auf dem Konto ist, ist halt doof. Also fühlt sich ja die ganze Zeit vor doof an, ja. Und dann enjoy doch lieber dein Leben und wachs dabei und dann irgendwann bist du dann, du kannst ja die Gewissheit haben, dass das, was du zum Best machen kann, ist ja eh schon in dir. Es ist ja nicht, dass du plötzlich noch was, ein Modul eingepflanzt kriegst und plötzlich wird's ein Upgrade kriegst, dass du dir verdienen musst, sondern du bist ja eh schon da und du wirst dich irgendwie entfalten und entwickeln und dazu spielen alle alle eine Rolle. Alles, was du liest, hörst, siehst, tust, was Leute dir, wo sie, wenn sie nett zu dir sind, ne, ist deine Frau oder deine Freundin doof zu dir, ist der Tag scheiße und umgekehrt, ja. Also, das hast du ja eh nicht in der Hand.
Absolut. So. Ich glaube schon so, dass dieses, also wenn wir kurz bei diesem Zielthema bleiben, ich glaube ja auch da, das hängt ja total davon ab, was für ein Typ man ist. Das ist ja am Ende irgendwie so ein bisschen wie dieses Buch, was du gelesen hast, das ist ja so ein externer Trigger, dieses Ziel, auch wenn es eigentlich nicht extern ist, weil ich lege es mir ja intern. Mhm. Aber am Ende gibt es ja irgendwie auch nur zwei, drei Arten von Menschen, was Ziele angeht. Einmal die, die die Ziele so hochsetzen, dass sie die nie erreichen und dauernd in dieser Frustspirale sich befinden. Dann die, die Ziele so niedrig setzen, dass sie jedes Ziel erreichen und am Ende damit aber eigentlich gar keinen Trigger gesetzt haben. Und an und für sich ist ja auch so, wenn man das sportliche Ziel sich versucht irgendwie zu nehmen, ist ja das eigentlich eine Challenge, ein Ziel sich zu setzen, was halt auch so zu 40-50% scheitern kann, man es aber theoretisch trotzdem erreichen kann. Ob man das tun soll, das ist die Hauptdiskussion, die wir da drüben in unserem Privatleben führen, weil Laura ist Suchttherapeutin, hat einen Master in Suchttherapie. Und dieses ständige, die ist gerade bei uns in der Akademie, die hat irgendwie schon ein 20-seitiges Paper über Optimierung, Selbstoptimierung, Optimierungswahn und so geschrieben in den letzten Wochen. Und das ist so, der erste Gedankengang war, als ich ihr erzählt habe, so, yo, ich will jetzt Ironman, sie so, ah, schon wieder was zum Vergleichen mit anderen Leuten, reicht's dir nicht? So, und ich glaube schon, dieses Zielsetzen irgendwo, ich brauche das in einem bestimmten Kontext schon, um auf was hinzuarbeiten, aber ich bin grundsätzlich schon bei dir. Das ist so, das Ziel ist völlig irrelevant. Der Weg ist am Ende das, was das Relevante ist. Und ich, also mir hilft es auch, wenn ich so ein Ziel habe, worauf ich hinarbeite, wobei du ja eigentlich die ganze Zeit auf das Ziel hinarbeitest, auf dem Weg dahin. Mir fällt es viel einfacher, dann auf andere Dinge zu verzichten und zu anderen Dingen Nein zu sagen, weil ich halt einen Fokuspunkt habe. Und wenn ich mich auf 10 Sachen gleichzeitig fokussiere, dann habe ich halt auf nichts den Fokus wirklich.
Ja. Und ich glaube auch. Also ich habe das gestern lustigerweise in einem Gespräch mit einem Kunden von uns gehabt. Da ging es auch um diese Thematik. Und es gibt ja Ziele und Ziele. Da zum Beispiel sagte er, er hätte sich noch mit als Ziel reingenommen, dass er Russisch lernen möchte. Bis Datum X, weiß ich nicht mehr. Ende des Jahres oder 2 Jahre. Und gleichzeitig hatte er aber auch, ich sag mal, im Fitness oder im Bodybuilding eine gewisse Ziele. So, und da sage ich, da siehst du schon in der Qualität, dass sich sehr anders mischt. Bei dem Ziel, Russisch zu lernen, würde er wahrscheinlich, er hat in diesem Fall eine russische Freundin und deswegen macht es leichter, ist auch gerade zufällig gerade dort in dem Land und so weiter. Es ging einfach nur darum. Und da sagt er, ja, da sagte ich ihm, ja, wenn du morgen eine Brasilianerin kennenlernen würdest, würdest du wahrscheinlich das Ziel wechseln auf Brasilianisch, dann wäre dir das Russische egal. Also so wichtig, das ist dann halt nur ein Ziel, das quasi die Arbeitsweise strukturiert. Ich muss einen Kurs machen, ich muss jeden Tag 10 Vokabeln lernen oder was auch immer. Ja, also es ist strukturiert Alltag. Dafür sind Ziele, glaube ich, grandios. Ne? Wie jetzt, wenn wir einen Ironman, vielleicht soll ich ja mal einen zusammen machen, können wir gleich mal kurz drüber quatschen, wäre cool. Dann hat man plötzlich einen Trainingsplan. Also den einfach nur, so gehe ich heute mal laufen oder schwimmen, ist halt irgendwie beliebig. Dann hast du dieses ganze, was ja auch Brian Johnson ein bisschen macht, dieses ganze Negotiating Power, was dann da einfach an Energie, das, du kriegst einfach Klarheit rein mit dem Ziel, der deinen Alltag mitstrukturieren kann. Und wenn du das nicht dogmatisch machst, aber trotzdem immer mal wieder mit Disziplin dranbleibst, glaube ich, ist es sehr cool. Dieses andere Ziel, ich sage jetzt mal ganz plump für uns Herren, dann die Sixpack-Ziel, was ist daran Ziel? Da zu sagen, ich fühle mich total super, so wie ich bin, aber ich hätte gern Sixpack, das ist, da verschwimmt das so. Und da merkst du richtig, wo dann doch so eine Homo Defectus-Komponente reinkommt. Dass ich sage, nee, eigentlich bin ich nicht so geil wie der ich gern wäre mit dem Sixpack. Und da mischt sich, finde ich, das ist dann, da holst du dir eine Menge Unzufrieden rein. Ich sage nicht, dass man auf dem Sixpack trainieren kann. Auch das, aber wenn ich das so hinkriegen will, wie das Russisch lernen, wäre das schon sehr cool, weil dann mache ich einfach meine Übung und wenn er kommt, ist cool, wenn nicht, auch nicht so schlimm vielleicht, aber dieses, es hat ganz viel mit mir zu tun und das ist ja das, was wir von der Kindheit angelernt haben und egal wie toll deine Eltern waren, alle haben dich spüren lassen, dass du, so wie du bist als Kind, einfach nicht ausreichst. Du musst immer irgendwas lernen, irgendwas können, dann in der Schule ging das weiter und so weiter und so fort. Das heißt, es war immer dieses Gefühl, ich bin nicht genug. Erst wenn ich das kann oder tue oder mache, dann werde ich gemocht. Am Ende war das ja der Liebesentzug. Und das, was wir eigentlich wollten als Kind, unbedingt bedingungslose Liebe, haben wir ja nicht gekriegt, sondern wir haben ja nur bedingte Liebe bekommen. Sei lieb und dann kriegst du es. Und das hat uns ja konditioniert, dass wir dauernd denken, wir müssen irgendwas erst erbringen, dass man uns mag. So. Und das bis zu uns selber irgendwann, dass wir sagen, ich kann mich eigentlich erst annehmen, wenn ich was geleistet habe. Und das ist halt eigentlich ein doofer Moment, weil du bist da und du bist geliebt, du bist verbunden, du bist im Universum, dass allein, dass du hier bist, ist geil. Ja, du musst nichts mehr machen. Dass Timo hier ist, ist toll. Und dass du jetzt noch einen guten Podcast machst, mega. Wenn du nicht machst, machst ein anderer den. Aber es ist toll, dass du es machst. Und wenn du aber immer noch denkst, ja, erst wenn ich das dann hast du halt immer dieses Wenn-Dann-Logik. Und die macht dich, ja, die macht selten zufrieden, sage ich mal. Ja, diese Wenn-Dann-Logik. So. Die ist halt unheimliche Kraft. Und glaube ich, in der Rolle des relativ bedingten, des getrennten Wesens, das sich hier versucht durchzuschlagen durch den Dschungel, ist es natürlich eine Triebfeder. Und ich glaube auch deswegen nicht zu diskreditieren, weil damit wird all das geschaffen. Ne? Hängst dir ein Mikrofon rein oder machst eine Kamera an. Das würdest du nicht tun, wenn einfach nur alles Bombe wäre. Ja? Das macht man, weil man noch irgendwas will. Und das ist doch cool. Damit wird alles geschaffen.
Wie stehst du dazu? Also wenn man, habe ich jetzt eigentlich gar nicht aufgeschrieben und wollte ich auch mit dir gar nicht drüber sprechen, aber brennt mir jetzt gerade total auf der Zunge. Ich habe vor ein paar Monaten, oder ich glaube, es ist mittlerweile schon ein, zwei Jahre her, kam es in der Schule so weit, also jetzt nicht bei mir, sondern grundlegend deutschlandweit, dass diese Bundesjugendspiele so in Verruf standen. Weißt du, ob du das mitbekommen hast? Da hieß es dann, wir können bei den Bundesjugendspielen keine Medaillen, keine Urkunden mehr vergeben, aufgrund dessen, dass es dann Kinder gibt, die kriegen eine Ehrenurkunde, welche, die kriegen die nicht. Und dann habe ich nämlich diese Bewertung, dass die einen denken, ich bin schlechter als der andere, beziehungsweise ich habe halt nicht gewonnen. Geht das so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, oder in eine ganz andere Richtung?
Nee, ich glaube, da würde ich ganz klar trennen. Also ich glaube, wenn wir eine Leistungsgesellschaft sein wollen, die wir nicht sein müssen, müssen wir auch ganz klare Ziele, Benchmarks und Noten auch definieren. Ich glaube, sonst wird also von diesem Einheitsbrei, dass wir uns simulieren, dass wir alle gleich gut sind, das ist ja eine Mogelpackung. Also wenn das so wäre, ich glaube, man kann sich schon eine Welt vorstellen, die anders funktioniert. Ich glaube, was man ganz klar sagen muss, ich finde immer, wenn die Ziele nicht auf diese persönliche Ebene durchschlagen, das müssen die Leute lernen. Also nur weil du in der Schule jetzt mal keine guten Schulnoten hast, ist es genauso wie eben gesagt, wenn du finanziell nicht vermögend bist, heißt es ja nicht, dass du arm bist. Das heißt, dass du hast halt gewisse Ressourcen nicht in finanziellen Reichtum transformiert. Ich benutze mal das Beispiel des Waldbesitzers. Stell dir vor, du hast einen Wald, du bist der Waldbesitzer, und du bist total happy in deinem Wald. Ja, wenn du auf dein Bankkonto guckst, ist da nichts drauf. Dann gibt's einen anderen, der hat den Wald abgeholzt und der hat das ganze Bankkonto voll, aber hat keinen Wald mehr. Ja, das ist so verhält sich es oft mit Reichtum. Ja, du hast ja das eine getradet gegen was anderes. Und da jetzt dem Waldbesitzer, ja klar, kann ein paar Bäume fällen, hat ein bisschen Geld, aber ist ja happy in seinem Wald. Und wenn er sagt, ich habe keinen Bock auf Wald, kann er den auch abholzen und dann hat er wieder Kohle und kann was anderes machen. Aber immer nur zu sagen, das eine ist richtiger als das andere, das ist halt das Problem. Und du wirst nicht ein besserer Typ, weil du wie hieß die Ehrenurkunde? Es gibt Siegerurkunde.
Siegerurkunde.
Ich weiß nicht, wie hießen die
denn? Dann gab es irgendwie so eine Teilnahmebescheinigung.
Genau, das war diese Loser-Prämie.
Genau.
Ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen, aber es gab Sieger Ehrenurkunde, und Sieger und glaube ich Teilnahme.
Genau, oder das war schon echt hart und assi, weiß ich auch noch. Aber es schafft ja diesen spielerischen Idee. Wenn das sich völlig verbeißt und die deutsche Logik kommt und Angst und ich werde ausgestoßen, wenn ich nicht mindestens auf der Ehrentribüne stehe, dann läuft was falsch, weil das Leben ist am Ende nicht kompetitiv. Das Leben ist kooperativ. Ne? Wir sind zwar ein bisschen im Wettbewerb immer, bisschen, aber eigentlich sind wir nur kooperativ. Wenn du nicht das tust, krieg ich das wieder nicht. Und so ist es ja auch im Grunde weltpolitisch und so weiter. Aber wenn du das daraus ein Spiel hast, da muss man zwar nicht immer einen Sieger küren, aber es macht doch auch Riesenspaß. Also wir machen uns doch alles kaputt, wenn wir nicht mehr sagen können, es darf keine Gewinner mehr geben.
Also ich glaube, ich werfe da mal sogar noch einen anderen Punkt rein. Ich finde, also deswegen kommt mir dieses Beispiel nämlich auch so in den Sinn, weil ich das tatsächlich tragisch finde, dass, und es wurde dann ja Bundesjugendspiele und Co. wurden ja abgeschafft. Jetzt nagel mich nicht drauf fest, ob das überall war, ob das immer noch so ist. Aber ich finde es zum Beispiel tragisch, weil man als Kind dann ja gar nicht mehr lernt als Verlierer aus einer Sache hervorzugehen. Auch wenn du nie der Verlierer warst. Aber das ist so, als würdest du bei einem Fußballspiel sagen, ich habe so ein Reel von Mario Barth dazu gesehen, der erzählt hat, hey, komm zum Fußballspiel von meinen Kindern und da war nur ein Tor und dann, da waren vier Tore, aber keine Torwarte. Und dann hat der Trainer von den Kindern dann gesagt, ja, wir schießen auf Tore ohne Torwarte und auf vier. Dann meint er, ja, hä, aber also wie soll das gehen? Und sagt er, ja, bei uns gibt's keine Verlierer, bei uns gewinnen alle. Und der sagt dann auch ganz klar, ja, aber dann lernst du ja gar nicht, wie es ist, auch mal zu verlieren, jetzt im übertragenen Sinne. Und ich glaube schon, das ist was, und wir hatten das ganz am Anfang mit Internat und Co., war eine super harte Zeit für mich, bin
meinen Eltern im Nachgang schon dankbar, weil es natürlich irgendwie einen Großteil dessen ausmacht, wer ich heute bin. Es war aber auch eine sehr harte Zeit. Ich würde das meinen Kindern nicht so zumuten, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber trotzdem hat mich das extrem viel gelehrt. Und ich glaube, wenn wir in so eine, jetzt wirklich ganz provokativ gesagt, wenn wir in so eine völlig absurde Verweichtlichkeit uns rein entwickeln, dann passiert das irgendwann auch, dass die Leute halt mit Verlust gar nicht mehr umgehen können und auch gar nicht mehr im realen Alltagsgeschehen klarkommen.
Ja, du sprichst jetzt da wirklich so zwei große Themen, die wir vielleicht nochmal kurz erdingen. Ich glaube auch dieses, wenn du diesen Einheitsbrei machst und alle irgendwie so, ja, ist ja wie heute. Heute kannst du ja keinen Abiturienten in dem Sinn einfach mal blind einstellen, weil der kann ja trotzdem seinen Namen kaum schreiben. Ja, das hilft ja nicht. Also da verliert er das Tool. Ich will jetzt nicht zu politisch werden. Das hilft ja das Tool plötzlich nicht mehr. Das war ja einfach mehr eine gewisse Sache, die halt 10% des Jahrgangs haben das halt gemacht. Die waren halt akademisch interessiert, sagen wir es mal so. Und dafür hatten die anderen halt klar irgendwie ihren Weg. Jetzt haben wir weder einen guten Klempner, noch haben wir einen guten akademische Mitarbeiter. Also es haut dann irgendwann auch nicht mehr hin. Deswegen müssen wir uns da, glaube ich, ein bisschen neu sortieren, wie wir das machen wollen. Und ich glaube auch, es ist das Verlieren, wie du sagst, solange das nicht auf dieser Person, du bist deswegen ein schlechterer Mensch. Das muss ja gar nicht sein. Und das war bei uns auch ehrlich gesagt nicht so.
Bei mir
auch. Wenn einer geloost hat im Sport, war der vielleicht der witzigste Typ in der Klasse. Und deswegen wurde der nicht gemocht, du wurdest wahrscheinlich nicht gemobbt, weil du plötzlich in dem und dem gut oder schlecht warst, sondern es gibt Konstellationen, wo Sachen sind, die sind vielschichtiger. Und deswegen im Gegenteil, auch gerade aus diesen, wie du es jetzt eben sagst, deine Eltern haben dich vielleicht ins Internat geschickt. Du wirst es vielleicht wieder nicht tun und deine Kinder werden es vielleicht wieder tun. So, das nennen wir ja Leben und Evolution. Also das heißt, immer das, was du natürlich als stark, als Void erlebt hast, also stell dir vor, deine Eltern haben überhaupt keine Kohle, ja, dann hast du häufig einen höheren Drive, auch ein bisschen was zu machen, als wenn es umgekehrt ist, ja, so ungefähr. Ich will es nicht zu pauschal machen, aber das heißt, dass der Mangel sorgt auch immer wieder dafür, dass ich was auffüllen will. Und das ist ja dann auch die Triebkraft, um dieses ganze Geschehen zu machen, ja. Und der Evolution ist ein bisschen egal, ob du es als Timo machst oder ich als Guido, das wird schon irgendjemand machen. Einer baut die Rakete und wir fliegen zum Mars. Ob der Elon heißt oder Jochen, ist der Evolution scheißegal. Ja, irgendjemand wird die Rakete bauen, irgendwann in den nächsten paar Millionen Jahren. Ja, und das, glaube ich, da kann man sich drauf verlassen. Und deswegen, glaube ich, gar kein Problem mit Gewinnern und Verlierern. Ich glaube, wenn man den Leuten sagen möchte, dass es weiterhin ein Spiel ist und man eben das Spiel des Lebens nur spielen und nicht gewinnen kann, das kann man eben nicht. Also du kannst hier nichts gewinnen. Ja, im Spiel schon, aber im Leben halt nicht. Und das wird oft dann hochgezogen, dass man dich da natürlich so, guck mal hier, wie im Spiel, jetzt mach doch das auch noch und einen guten Abi-Abschluss und dann das noch und dann machst du die erste Million und die zweite. Daraus werden halt Wracks, weil sie sich natürlich nie fragen, was kommt intrinsisch aus mir heraus und ich nur diesen Ziel hinterherlaufe. So, und das hat ja nichts mit Bundesjugendspielen zu tun. Also das fängt da nicht an. So. Anderes Thema hast du noch gerade angestellt. Lass mich das noch reinbringen. Ja. Ich glaube, was ich am meisten beobachte, und das ist ja auch tricky, ne, dass du kennst es ja nun selber. Du gehst ja auch in gewisse Bereiche, die extrem unangenehm sind. Sei es im Sport, sei es wo auch immer. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen, wenn man ihnen dann auch nicht lässt, das ist mit diesem Verlieren gemeint, dieses in den Schmerz zu gehen, um die Freude zu finden, das nimmst du ihnen eigentlich dabei. Also sie gehen weder in den Schmerz noch in eine richtige Freude. Und ich glaube, dieses Prinzip, so zu glauben, ich kann dich vor was beschützen, so, das funktioniert nicht mehr. Und damit kriegen wir halt so eine Opfergrundhaltung in alles rein. Ja, es ist ja heute irgendwie fast mehr sexy, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin irgendwie A, Autist, B, ADHS und dann habe ich auch noch irgendwie den und den Sprachfehler. Das ist ja heute schon positiv, ja, so ungefähr. Und das ist ja schön, dass wir eine Inklusion betreiben, aber es heißt ja nicht, dass wir uns über unsere Defizite definieren. Genauso wie wir uns auch nicht über unsere Erfolge an sich, ne? Wenn du nur sagst, ich habe das Auto, das Haus, den Garten, meine Frau, ist genauso krank, wie als wenn ich sage, hier mein Autismus, mein Dings und Dings. Und wir spielen gerade, ne, früher war immer Haus, Auto, Garten, meine Yacht. Jetzt ist irgendwie, ich habe das Defizit, ich bin lernbehindert und so. Und das muss ich, glaube ich, mal wieder einpendeln in eine gute, freudige, kooperative Leistungsgesellschaft, dass wir beide uns geiler machen. Da wollen wir doch hin. Ich will doch von dir lernen. Und das ist doch cool.
Wie hast du es gesagt? In die Angst gehen, um Freude zu
finden. In den Schmerz gehen.
In den Schmerz gehen, um Freude zu finden, ja.
Also es ist wirklich so, seek pain and you find pleasure, seek pleasure and you find pain. Also iss ganz viel Eis, kriegst Diabetes, geh mal trainier mal für einen Marathon, es fühlt sich mega an. Kann kein Eis, geht nicht. Das Gefühl von, ich rock da was, das nimmst du den Leuten, wenn du sie nicht auch mal in dieses auch mal in den Sumpf, so eine scheiß Teilnehmerurkunde, die darf auch immer richtig wehtun. Und dann zu sagen, nee, ich gehe jetzt mal auf die Ehrenurkunde und wenn man die dann auch mal hat, schon cool.
Ja, absolut. Mega. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zurückgeht zu dem Konzept und ich möchte jetzt quasi als Mensch, der zuhört und bis jetzt dran geblieben ist, zu sagen, hey, ich möchte bei diesem Thema Joy anfangen. Was wären jetzt so praktische Dinge, die die Menschen einfach machen könnten, ohne sich jetzt direkt einen Therapeuten zu buchen oder jetzt zu euch ins Coaching zu gehen oder eine Ausbildung bei uns zu machen? Was wäre jetzt so, was könnten die Leute machen? Ist das jetzt ganz banal, ein Tagebuch zu schreiben jeden Tag oder was ist das?
Also, um es mal so simpel zu versuchen runterzubrechen, ich glaube, dass was immer da deine Methode ist, aber du, wenn du raus aus der Narrative bist, also dort, wo du Angst verspürst, also wenn du jetzt, keine Ahnung, du machst dir, ist gerade warm draußen und du hast ja wahrscheinlich in der Tagesschau gestern Abend wieder gehört, dass das ja klimawandelbedingt ist. Wie gesagt, ich will nicht politisch werden. Dann kannst du dir immer mal wieder die Frage stellen, diese Geschichte, dass es warm ist, ist ja kein Problem, ist einfach warm, ist ein Sommertag. Dass es für mich jetzt bedrohlich wirkt, also ein Angstkomponent reinkommt, ist, weil ich daraus eine Geschichte mache, die irgendwie ein größeres Framework hat, Glühen, und wenn das jetzt weitergeht, dann kommen diese ganzen Bilder. Und das produziere ich ja aktiv. Das heißt, wenn du aber einfach nur ins Spüren gehst und dich in dem Moment einfach mal verortest, wo bin ich hier, und die Narrative weglässt, dann kriegst du das Gefühl, dass es ein schöner Sommertag ist, du siehst den Schmetterling plötzlich da von der Blume fliegen und alles ist gut.
Aber wie mache ich das? Setze ich mich jetzt ins Grün und versuche einfach eine halbe Stunde nichts zu machen?
Du merkst an den Momenten, wo du dir Narrativen, wo du Konstrukte von anderen dir reinnimmst, das kannst du spüren, indem du dich einfach bewusster in dem Moment verankerst. Und das wäre der nächste Schritt. Bei dem einen ist es schon mal dann irgendwann die Meditation üben oder Musikstück hören. Einfach geh raus aus dem reinen narrativen Sprachdenken und spür mal, wo du stehst. Es kann sein, auf dem Boden einfach mal die Füße spielen, dass wir merken, dass wir hier sitzen und einfach atmen. Und dann merken wir, okay, das ist ja wieder nur die Geschichte. Wenn ich die weglasse, wenn ich mir das nicht erzähle, dass da gerade ein Einbrecher ums Haus schleicht, der definitiv nicht auf meinen Kameras zu sehen ist, dann ist da kein Einbrecher. Dann muss ich mir den nicht einreden. Und das ist, glaube ich, so der Moment. Einfach dieses Mal kurz innehalten, zu sich kommen und spüren, wie der Kapitän, der mal vom Radar weggeht. Ja, das Radar meldet irgendwie ein Störsignal. Dann gehst du raus, guckst dich um, spürst, atmest und stellst fest, eigentlich gerade gar kein Problem. Ich habe zu fressen, ich habe zu trinken, ich sitze hier, ich atme hier, Timo will nichts von mir. Wir sind hier ganz entspannt. Nachher mache ich wahrscheinlich noch was Schönes. Also es gibt gerade gar kein Problem. Und dann merkst du plötzlich, wie sich dieser Tiger, den du dir da reingebaut hast, gar nicht da ist. Und das kannst du tun durch Innehalten. Und ob dir da eine Atemübung immer mal hilft, eine Meditation oder auch nur ein Ping oder ein Stundensignal. Also setz dir, guck, was das da für dich macht. Da ist jeder ein bisschen anders. Der eine kommt sehr über die Musik. Hör dir ein Musikstück an. Ich will jetzt nicht sagen, rauch eine Zigarette. Ja, aber das hat da auch durchaus mal genützt. Ja? Dieses Moment, ne, deswegen war für mich die Zigarette gar nicht so schlecht. Das war, bevor ich meditiert habe, hat die Zigarette das bis zum gewissen geteilt. Da bin ich nämlich raus, habe ich mich aus dem normalen Fluss ausgeklinkt, habe mich vor die Tür gestellt oder wo immer hingesetzt, habe mir Zigarette angezündet und habe in Ruhe geraucht und einfach mal diesem Qualm hinterhergeguckt. Das war für mich ein meditativer Moment. Und den merkte ich dann erst, als ich meditiert habe, dass ich sage, den brauche ich ja gar nicht, weil wozu muss ich rauchen, um mir einen Moment zu nehmen? Und wenn sich Leute was Gutes tun wollen, ist man nicht immer gleich vielleicht ein Eis kaufen, sondern ist vielleicht einfach nur mal sich auf eine Parkbank setzen, innehalten, Blume angucken, also funktioniert bei dem einen das eine. Natur ist immer gut. Natur hilft immer, weil Natur ist natürlich. Und damit komme ich automatisch in den Zustand. Es kann auch sein, ich bin mit jemandem, der diese Entspannung hat und der immer mal sagt, ne, hol dich mal runter. Das muss jeder für sich ein bisschen rausfinden. Muss man nicht gleich einen Therapeuten, da muss man keinen Profi für haben. Es kann einfach auch ein Mitmensch sein, der einfach so eine Bodenständigkeit hat, mit dem einfach gerne ist. Trifft dich mit Freunden, lach, erzähl einen Witz. Also dann bist du automatisch nicht mehr in dem Irrsinn.
Wie regelmäßig meditierst du?
Ich meditiere, ich habe das sehr, sehr, sehr lange, sehr intensiv getan. Da war ich täglich irgendwas zwischen 20 und 60 Minuten wahrscheinlich, wenn du es runterbrichst. Mittlerweile geht das dann irgendwann ganz über. Ja? Dann hast du gar nicht mehr so diese formellen Sitzungen. Ich mache es zwar immer noch mal, weil gerade wenn es für mich sehr eng wird, wenn ich doch irgendwie merke, es wieder baut sich zieh viel auf, dann setze ich mich hin oder leg mich auch hin. Das mache ich auch dann im Bus. Zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, wenn ich mit dem Auto fahre und die Ampel ist rot, das ist so mein Meditationsmoment, wenn ich jetzt nicht gerade jemanden neben mir habe, dass ich einfach sage, geil, dass die Ampel rot ist, weil ich fand das immer nervig vor, dass Ampel rot ist. Dann sage ich immer, geil, Ampel rot, kann ich kurz mal atmen in Ruhe. Und ansonsten ist es sehr Übergang. Ne? Meditation ist ja eigentlich wie so ein Übungscamp. Du willst ja nicht meditieren, die Wirkung der Meditation ist ja nicht in den 20 Minuten, sondern dass du da eigentlich, es schafft dich immer wieder, das Radar hast, du hast das Radar, du beobachtest auch, was da gescannt wird. Das läuft ja natürlich weiter, auch in der roten Ampel läuft ja die ganze Zeit mein Radar. Und was macht der da hinter mir? Will der losfahren? Oh, die sieht aber geil aus da drüben. Oder guck mal, der raucht und so. Das passiert ja trotzdem. Aber ich sitze da und atme und bin in dem Moment hier und nicht bei der nächsten Task. Und das reicht. Damit holst du dich irgendwann aus diesen Ängsten raus. Wenn du meistens im Moment bist, die Angst ist immer in der Zukunft. Oder quasi Schuld meistens in der Vergangenheit. Ich habe irgendwas getan, was ich nicht hätte tun sollen, ist Schuld. Und wenn ich irgendwas Schlechtes erwarte, was kommen könnte, bin ich gedanklich fast immer in der Zukunft. Es ist selten, dass in der Gegenwart wirklich Angst Raum hat.
Also quasi wie, als hättest du so eine Fernbedienung des Lebens und du drückst einfach mal auf Pause. Aber richtig. Du kannst weitermachen, nur der Rest bleibt einfach mal kurz stehen.
Ganz genau. Du lässt diesen Teil, du gehst, oder sag mal, du klemmst dich nicht nur hinter dein Radar und guckst drauf, was da Irres los ist. Oh, schon wieder ein Signal und da ist wieder was und du weißt es nicht. Und jetzt, oh Gott, da kommt was, da kommt ja was Riesendickes. Sondern du lässt das einfach ein bisschen laufen und du fokussierst dich auf deinen anderen Sinne. Deine Propriozeption, du spürst was, du spürst die Hände, spürst die Beine, spürst den Atem, dein Herz schlägt, alles mega. Du musst dir immer, Timo, du hast ja hier, was haben wir, 200 Trillionen Zellen?
Genug auf jeden Fall. Genug,
ja. Viele, viele. Und da läuft ja alles. Da sind ja tausende von Prozessen und Enzymen und die, was da machen. Du hast ja eh keinen Schimmer von dem, was da so richtig abgeht. Safe. Du kannst sie einfach locker machen. Das Ding läuft. Du atmest, dein Herz schlägt. Du musst dich um nichts kümmern. Und nur weil sie dir irgendwie ein Edeka zwischen Banane und dir gesetzt haben, weil du denkst, du da und du musst dich versorgen. Es ist ja auch alles, mein Gott, selbst die Bananen wachsen for free an den Bäumen. Letztendlich, wenn du einen Garten hast. Ja. Und das meine ich eben, da ist so viel Middleman und Anxiety reingeschoben, das Leben an sich ist sehr, sehr easy. Sorry, wenn ich das so sage, auch alle ihr da draußen, es ist easy. Du atmest, die Luft ist da, der Sauerstoffgehalt ist immer optimal, der lässt ja nicht nach. Du musst ja nicht plötzlich einen Helm aufsetzen. Also die Erde ist das absolute Paradies. Hier läuft alles, auf dem Mars wird es vielleicht anders, müssen wir Helm aufsetzen und Radiation und hier und da und Pflanzen und Essen, alles schwierig. Hier wächst alles, noch und nöcher und echt kein Stress.
Also viele Probleme sind eigentlich selbst gemacht.
Ne? Genau, ja. Das will ich eigentlich sagen.
Wenn man so ein bisschen von dem Joy weggeht und mehr zu diesem ganzen Energiesystem geht, das ist ja auch ATP, steht ja auch viel da im Fokus und Co. Was macht das mit dir, wenn wir über dieses Thema Energie sprechen, wenn wir uns so Marketingbotschaften anschauen, ich habe das Supplement, das erhöht die Energie, wir machen wieder das, das ist für mehr Energie. Es wird aber nie an diesem Mindset-Thema angesetzt, sondern es wird immer ein externer Trigger wieder versucht, dem Körper herbeizuführen, wie eine Pille oder irgendetwas, was dieses Energiesystem letzten Endes speist, womit ich aber eigentlich, laut deines Systems, dieses ganze Mentale, also dieses Thema rund um Joy, eigentlich überspringe.
Richtig. Natürlich muss jede Marketingbotschaft auf was aufsetzen, wo ich natürlich ein Produkt anknüpfen kann. Und die echten Longevity-Game-Changer, die sind natürlich for free. Also was ist der Energiebooster Nummer 1? Schlaf. Ganz simpel. Ja. Also wenn du einfach guten Schlaf hast, dann bist du schon mal deutlich anders. Das kennt ihr alle, wenn ihr mal eine Nacht durchmacht und so weiter, wisst ihr, wie ne, eine der stärksten Foltermethoden ist, dass ich dich einfach nicht schlafen lasse. Ist alles bekannt. Deswegen sage ich, allein das, ne? Guck doch einfach mal, und das hat gar nicht nur was mit, wie gesagt, das ist viel mit Erlauben zu tun. Da kommt wieder das Mindset rein, ne? Du glaubst, du schläfst ja unter anderem, oder du gönnst dir auch den Schlaf nicht, weil du deinen Tag dir noch so voll knallst, dann mache ich den Termin auch noch und dann ist es trotzdem doch eine Stunde eher. Ich versuche ja auch immer brutalst mir möglichst Termine erst ab 10 Uhr zu legen. Klappt natürlich nicht. Plötzlich kann ein Kunde doch erst ab 9, dann muss ich doch wieder eher aufstehen, wollte ich nicht und so weiter und so fort, ja. Das heißt, du kriegst Energie erstmal durch die ganze, da bist du der absolute Profi drin auch, ne? Das ist der Schlaf, ist die Ernährung, spielt ja alles rein. Aber es sind seltenst Produkte, die dann einfach dazukommen. Und jedes Supplement ist ja auch immer nur ergänzend zu dem, was eh schon läuft. Wie gesagt, die Zellen arbeiten die ganze Zeit. Aber klar, wenn Bausteine fehlen, wird immer in die Mauer halt immer so ein Loch gebaut. Ja, und dann logischerweise sind Proteine dann nicht so ausgebaut oder werden gar nicht gebaut, so wie sie gebaut werden sollen. Deswegen, da bin ich großer Freund davon, sorgt dafür, dass alles da ist. In dem Maße, wo es gebraucht wird. Und zur Not, ja, pinkel ein bisschen aus. Mein Gott, kann auch nicht schaden. Aber dann sorgt dafür, dass überhaupt der Raum dafür da ist. Und das ist ja doch weitestgehend der Schlaf und die Pausen. Also wenn du nicht die Recovery, das merkst du jetzt ja auch, wenn du noch das Ironman-Training voransetzt, du musst dich ja viel mehr um die Recovery kümmern als um die Trainingseinheit. Und das, glaube ich, wenn das zum Umdenken auch führt, Und das, finde ich, macht der Brian Johnson mega, dass er dieses Schlafthema so nach vorne geschoben hat, auch wenn ich mit vielem nicht einverstanden bin oder das anders sehe. Aber ich finde, da so den Leuten so viel Mut zu machen, dass sie ruhig mal, dass sie A, nichts verpassen, wenn du mal eine Stunde länger schläfst oder auch mal einen Abend zu Hause bleibst. Und auf der anderen Seite, aber auch überhaupt, die das überhaupt als, das war ja, zu, also in meiner Zeit war, schlafen können wir, wenn wir tot sind. Das war gar nicht vorstellbar, dass man jetzt gerne lange schläft oder dass lange oder ausreichend schläft. Und plötzlich ist das so, dass man immer diese Mädchen, die immer Kopfschmerzen hatten den ganzen Tag, ja, die haben immer geschlafen die ganze Zeit, so gefühlt in meiner Wahrnehmung in der Jugend. Aber da fängt es an, da fängt die Energie an. Und dann kannst du natürlich dann Feintuning machen. Und das sind die Basics. Das ist wie beim Formel 1 fahren, da fängst du ja auch nicht an, in deinen alten Renault Twingo irgendwie jetzt das Formel 1 Benzin reinzukippen. Und dann machst du erstmal die Reifen und dann machst du das und jenes und dann lernst du erstmal fahren und wenn du weißt, wie du Kurve fährst, dann kannst du auch irgendwann drüber nachdenken, dass du dir die Tip-Top-Ausstattung holst. Und da für mich sind dann so die, das ist dann Feintuning.
Gibt es irgendwelche Supplement-Trends, bei denen du da explizit eine Warnung aussprechen würdest?
Ich finde also mal ganz, ganz, ganz simpel angefangen, alles, wo du mit Nebenwirkungen zu tun hast, würde ich mal ehrlich gesagt ganz stark hinterfragen, ob der scheinbare Benefit wirklich im Verhältnis zu den Nebenwirkungen steht. Also jetzt mal bei den, bis hin zu den Medikamenten, die man da ja im Longevity Repurposing einsetzt. Also Nebenwirkungen höllisch aufpassen. Dann bei allen Dingen, wo du auch irgendwie so spürst, du hast eine gewisse Intuition. Natürlich habe ich jetzt keine Intuition, ob mir Selen fehlt. Natürlich nicht, das sehe ich im Blut. Aber jetzt zu glauben, dass ich dann irgendwie diesen Kopfschmerz, der dann da ist, vielleicht doch nicht related ist, doch dann hinterfragt das. Also Nebenwirkungen, absolutes Tabu. Dann gibt es, glaube ich, gewisse Dinge, wo du wirklich sagen kannst, hey, davon zu viel ist jetzt wirklich blöd. Und dann gibt es einen Haufen, wo du auch zu viel zur Not ja nicht ist. Deswegen in der Kategorie, glaube ich, würde ich denken.
Kannst du mal ein explizites Beispiel machen?
Naja, du willst also wenn du jetzt einfach nur Vitamin C zu viel nimmst, dann gibt's halt irgendwann einen Durchfall. So what? Merkst du. So, dann lässt es wieder. Wenn du dir jetzt, was nehmen wir uns? Ja, also, egal. Also, würdest du dir unendlich viel Eisen reinschütten?
Wahrscheinlich
wenn
nicht.
Wenn dein Ferritinwert irgendwie im guten grünen Bereich ist, ja? Ja,
dann sowieso nicht.
So, und dann irgendwann, ne, dann kriegst du deine ganzen entsprechenden Geschichten. Und so, glaube ich, ist es am Ende mit allen Dingen. Ne? Wenn der Körper sie nicht braucht, warum dann nehmen? Hm. Und warum dann zu viel haben? Was bei den Wassergängigen halt nicht so, weil da musst du nicht so auftreten, weil du bestimmst ja jetzt nicht jedes Mal dein Vitamin C-Gehalt.
Im besten Fall gar nicht, weil es sowieso mega unaussagekräftig, aber ja.
Ja. Aber es gibt ja definitiv, da bist du tiefer drin in der Studienlage. Ich glaube, bei einigen ist der Vitamin-T-Gabe vielleicht sogar indiziert. Also ich höre es immer wieder aus der Praxis, wo man sagt, ja, aber so richtig, ja, Studien weiß ja selber, so finde ich das nicht. Aber da finde ich so ein typisches Beispiel, wo man sagen kann, braucht man eigentlich nicht. Also eigentlich haben eh alle genug, wenn sie dann ab und zu mal ein bisschen was essen. Aber da kann vielleicht eine Supplementierung noch was zu machen. Aber den Klassiker hier, Vitamin-D und Omega-3 und dem ganzen Krams, da kannst du schön am Biomarker rumhantieren, dann ist auch gut. Und dann kannst du
das entspannen. Das sind ja mega die Basics auch. Ich finde gerade so Sachen, die so auf mitochondrialer Ebene angeblich wirken sollen, wobei das am Ende, wenn man realistisch ist, ist so alles, was mitochondrial wirkt, sind ja auch wieder gewisse Vitamine, gewisse Nährstoffe, aber es wird ja ganz oft die Mitochondrien-Formula und dann das. Ich finde auch so NAD-Infusion, finde ich auch ein sehr kritisch schwieriges Thema, weil wir einfach sehr wenig drüber wissen. Das hängt ganz davon ab, was ist das für ein NAD, in welcher Dosierung, in welcher, ne, also es hängt von so vielen Kontextfaktoren am Ende ab. Aber ich finde, es wird viel zu schnell zu diesem Thema Nahrungsergänzungsmittel gegriffen und viel zu wenig mit dem gearbeitet, was kostenlos ist, wo wir bewusst eben darauf zurückgreifen können. Und das sind aber ja die Faktoren, wie du es gerade eben gesagt hast, so diese Longevity-Toolbox, die eigentlich am meisten bringt und umsonst ist, weil das sind ja die 80-90%, die es am Ende bedingen und nicht diese 5% oder 10 am Ende, wenn man es auf 100 hochbringen will,
genau.
Die irgendwelche kleinen Supplemente sind.
Ja, und wenn du aber natürlich die 80% sehr sauber machst und bist jetzt im Athletenbereich, ja, dann glaube ich, wenn ich das von Percy ernst nehme, dann kann er mit NAD aus seinen Sportlern schon noch was rausholen. Ob das Longevity-mäßig mega ist, weiß ich nicht, aber für die Spieler auf dem Spielfeld ist es eine schnelle
spezifischer
Recovery.
Kontext, ne?
Genau. Absolut. Deswegen, du hast einen Kontext, du hast eine gute Überwachung, du bist eng dran, du kannst individuell schauen und dann, glaube ich, kann man sich eine Menge zutrauen. Ne? Deswegen jetzt auch hier reinzuhauen, probiert doch mal NAD-Infusion aus, glaube ich, viel zu breit, Aber dass es grundsätzlich ein Tool sein kann, das in einer individuellen angewandten Situation, wo du gerade an einem Leistungspeak bist, wo man da nochmal 5% rausholt, cool, mega. Aber safe. Doch garantiert nicht, wenn jemand noch im BMI von X feststeckt und deine Zone 2 gar nicht hat, dann was sollst du dem dann mit NAD kommen?
Ja, aber das ist ein guter Punkt, weil realistisch gesprochen ist das ja das Grundproblem, was wir eigentlich in Deutschland oder auch jetzt nicht weltweit unbedingt, aber in Deutschland auf jeden Fall auch in Amerika haben, ist dieses BMI-Thema. Ja. Das ist ja ein Riesenproblem heutzutage, dass man sieht, dass jeder Dritte einen schon fast mehr oder übergewichtigen BMI hat, was ja jetzt nur eine Kennmarke ist, will ja jetzt gar nicht emotional in das Thema reingehen. Aber das sind ja wirklich Themen, die behoben werden müssen. Und wenn wir sehen, wie viel Geld in diesem ganzen Longevity-Konstrukt mittlerweile drinsteckt, ist das ja nicht nur noch ein Marketing-Trend, sondern das ist ja jetzt wirklich, da wird ja richtig rein investiert. Das sind irgendwie, ich meine, wir haben im Team nachgeschaut, sind knapp 160 Milliarden in den nächsten 10, 15 Jahren, die schätzungsweise noch in diesen ganzen Longevity-Gesundheitsoptimierungsbereich reinfließen werden. Und das ist einfach ehrlicherweise ja auch ein Konstrukt am Ende, was für Menschen, die schon sehr viel richtig machen, wie du es gesagt hast, finde ich total sinnvoll ist. Und deswegen sollte man das auch nicht abspielen. Ne? Ich meine, deswegen haben wir auch das Jenke-Experiment gemacht und Co. Aber es ist trotzdem ganz wichtig, dass die Leute diese Basics halt eben machen. Ne?
Absolut. Und auch individuell. Ich werde mir jetzt im nächsten Jahr auf der Reise zum Ironman schon auch mir die Mitochondrien bei mir nochmal wieder genauer angucken. Habe ich jetzt länger nicht gemacht. Und dann auch gerne mit Andrea zusammen mit Infusion mal ein bisschen hantieren und schauen, was hat das? Dann kann man das auch nochmal zeigen. Ne? Wir haben ja wenig Kunden in dem Sinne nur, also 20, 25. Und davon haben wir gerade einen, wo wir eine Mitochondrien-Optimierung machen, weil alles andere wirklich komplett ausoptimiert ist. Ja, aber das ist, wie gesagt, einer von jetzt von 25. Also das heißt, alle anderen haben irgendwie mit anderen Themen erstmal zu tun. Und so sehe ich das wahrscheinlich bei uns auch. Wenn wir beide jetzt am Stand heute uns anfangen, würde ich auch, glaube ich, wir beide würden feststellen, jetzt eine Mitochondrien-Saft uns zu geben, ist wahrscheinlich jetzt noch nicht angesagt, sondern wir sollen erstmal hier, ne, da sind noch ein paar Stufen davor zu gehen.
Safe, ich würde auf jeden Fall erstmal 8 Kilo abspecken, das wäre auf jeden Fall ein relevanter Punkt, sag ich direkt. Und meine VO2 Max ist auf jeden Fall momentan irgendwie wahrscheinlich unter 40. Das ist auf jeden Fall was zum Beispiel viel relevanter ist als jetzt Mitochondrien-Infusion. Ne?
Absolut, und ich glaube, diese Botschaft, die kann man, glaube ich, auch gar nicht oft genug wiederholen, ne? Dass das einfach, und ich weiß auch gar nicht, warum das immer als unsexy gilt. Ich finde das ja viel, viel sexier, dass man das in der Hand hat, man selber machen kann und nicht in irgendeinen mehr oder minder aufgepeppten Lifestyle-Laden gehen muss, mich stechen lassen und womöglich sogar noch para. Ich habe mir irgendwann, ich muss das auch mal ausprobieren, habe ich mir eine Infusion geben lassen, Vitamin C, von der Intensivschwester.
Und die ist daneben genommen.
Die hat's hier nicht richtig reingekriegt, obwohl ich gute Venen habe, da nicht reingekriegt, dann hat es mir in die Hand gegeben. Und das tat eigentlich auch nur noch weh. Und dann dachte ich so, was für ein Scheiß, was kann das im Wert zueinander? Das meine ich eben. Da kann man ja nicht, deswegen ist Infusion ja nicht schlecht, aber jetzt würde ich mir das ernsthaft überlegen. Und deswegen die Botschaft, kümmert euch doch, nehmt doch erstmal das in die Hand, was ihr selber machen könnt. Und da kann ich Schlaf, Fitness, Ernährung und Mindset, kann ich ganz viel tun. Da brauche ich auch erstmal gar keinen Profi für. Und damit komme ich auf ein Level, wo ich dann mal gucken kann, wow, dann bin ich aber wahrscheinlich in der VO2 Max von, je nachdem, wo du jetzt im Alter stehst, aber dann bin ich da paar 50 und dann habe ich irgendwie eine gute HRV und dann bin ich schon relativ gut drauf und so weiter. Ja, das glaube ich, das ist dann nicht das, so also gerade kommen ja dann meistens, dass sie sogar aus ihrem Defizit dann hoffen, dass die Infusionen was machen. Aber seien wir ehrlich, ne? Wir sehen es ja bei den GLP-1s, also hier für alle Ozempic und Co., ja, Abnehmspritze. Es ist trotzdem massiv nachgefragt, ganz ehrlich. Und das nicht nur bei irgendwie Leuten, die, also wirklich komplett breit, das will ich jetzt gar nicht stigmatisieren, also wirklich Leute von du und ich, die sagen sich, ich habe das Thema so nicht anders in den Griff kriegen können für mich. Also das heißt, die Suche nach einem externen helfenden Ding ist berechtigt und menschlich und verständlich, aber man muss es zumindest mal kombinieren und irgendwie sagen, wenn ich schon gewisse Trigger und Tools nehme, dass ich dann doch wirklich aus der Eigenenergie. Es ist ja sonst einfach, es ist einfach nicht sustainable. Also kann mir keiner erzählen, dass er das irgendwie für Jahre irgendwie so betreiben will. Und diese Unehrlichkeit, die eigentlich dann drin steckt, weil ich kriege zwar vielleicht was auch, glaube ich, hilfreich eingesetzt wird, setzen wir auch ein, einfach um ein anderes Lebensgefühl zu kommen, um vielleicht diesen Weg sich zu bahnen, ist das, glaube ich, kann man schon erwarten. Das ist dann eng betreut, aber am Ende willst du doch auf eigenen Beinen stehen. Das ist wie mit Mama und Papa. Irgendwann sollen sie dir kein Geld mehr überweisen. Das macht einfach keinen Sinn.
Aber ich muss sagen, also das, was du gerade am Ende gesagt hast, ist so, dass wenn man die Dinge ja selber in der Hand hat, ist es viel sexier, als wenn das von außen kommt. Das muss ich aber sagen, das habe ich erst so in den letzten 4, 5 Jahren, bei mir hat dieses ganze funktionell-medizinisch-Gesundheitsthema vor 10 Jahren angefangen, als dann irgendwann auch mein Vater gestorben ist und das viel bei mir verändert hat. Aber ich in dieses Unternehmertum reingekommen bin, mit Mitarbeitern und Co., habe ich irgendwann verstanden, dass es viel cooler ist, wenn du verstehst, dass ein Fehler oder ein Problem, was gerade auftritt, mit dir zusammenhängt, weil dann kann ich es einfach ändern und dann ist das Problem behoben oder gelöst. Und ich glaube, das ist was, und das ist ja auch so ein bisschen mit die Mission oder auch die Vision, den Menschen diese Verantwortung für ihre Gesundheit selbst zu geben, damit wir eben nicht in dieser Abhängigkeit vom System, von allen Ärzten sind und unsere Verantwortung auf die übertragen und am Ende ja sowieso enttäuscht sind, weil die es gar nicht gewährleisten können von der Zeit und teilweise auch von dem Wissen vielleicht nicht und auch nicht von dem ganzheitlichen Blick da drauf. Und ich meine, das haben wir beim Jenke-Experiment gemerkt. Wir haben so geniale Ergebnisse mit denen erzielt, aber come on, wir waren 4 Ärzte, wir haben fast jede Woche mit denen gecallt, für fast 5 Monate am Stück. Das ist ja in einem normalen Setting niemals möglich. Aber ich glaube, wenn man versteht, dass die Dinge, dass viel davon man selber machen kann, dann wird es halt viel einfacher. Aber natürlich am Anfang wird der Berg, den man hinaufklettern muss, natürlich auch ein bisschen größer.
Ja, und wir haben ja die Leute literally in unserer Gesellschaft einfach disempowered. Das ist ja der Marktmechanismus, ne? Wenn ich dir Brötchen verkaufen will, muss ich dafür sorgen, dass du keine Brötchen backen kannst. Dass Brötchen backen verdammt einfach ist, wie ich jetzt herausgefunden habe. Nicht, dass ich jetzt der super Brötchenbäcker bin, aber es ist billiger, einfacher und schneller, als selber ich zum Bäcker zu gehen. Das ist ja dieses Disempowerment, ne? Und das, glaube ich, hast du auf allen Ebenen. Dass die Leute ja sogar glauben, dass sie nicht alleine schlafen können. Du brauchst keinen Whoop oder Aura, um zu schlafen. Also schlafen geht von alleine. So kannst vielleicht was monitoren und kannst gewisse Einflüsse rausarbeiten. Aber dieses konsequente, kollektive Disempowerment von Menschen ist schrecklich. Das ist auch eigentlich, glaube ich, was meine Haupttriebfeder ist, dass ich so merke, nee, ich will euch zeigen, dass das alles aus euch heraus. Ihr seid deswegen nicht Lonely Wolves. Du musst hier nicht alles alleine rocken. Du hast ein Riesenumfeld und wir wollen dir alle helfen. Und wenn du fragst, kriegst du auch von allen Leuten Unterstützung. Aber du bist kein fucking Opfer. Du kannst dich weder auf deine ganze Traumageschichte ausruhen, noch auf deine ganze soziale Situation, noch kannst du deine Gene, dieses ganze Blaming sorgt am Ende dafür, dass du dich selber disempowerst. Jeder hat unterschiedliche Karten gekriegt. Ja, und du hast Haare, ich habe keine Haare. Ja, muss ich mit dealen. Ich habe die Haare verloren mit 21. War nicht geil, mit 21 der zu sein, der quasi eine Glatze hat. War nicht cool, gar nicht cool. Aber am Ende hat es doch damit, dass ich das mit einem Resilienz habe ich schneller verstanden als die meisten anderen. Ja? Also einfach aus diesem Mangel heraus. Und das,
du sparst dir auch Geld, brauchst keinen Wachs.
Brauchst keinen Föhn, Wachs.
Du warst immer der
pflegeleicht, du gehst aus dem Pool raus und bist direkt trocken.
Genau, am Ende wird dir sogar noch gesagt, du bist authentischer, weil du dir nicht irgendwie noch eine tolle Frisur drehen kannst und so weiter und so fort. Deswegen, aber das musst du erstmal sehen. In dem Moment hängst du da, bist du Opfer. Warum meine Haare? Und plötzlich merkst du, nee, ich bin nicht Opfer, fucking, ich kann da was draus machen. Und das ist, glaube ich, ist das, was wir den Leuten mitgeben wollen. Du ja auch. Deswegen machst du eine Akademie. Deswegen sagst du, hey, Wissen ist eh bald irgendwann nicht mehr, wird eine Commodity. Wir kriegen bald die AI. Also Wissen ist eh da. Gib ihm aber diese Haltung. Da sind wir wieder beim Mindset. Bin ich Opfer und abhängig von allem? Abhängig? Oder bin ich irgendwie doch in meinem Driver Seat, aber in Verbindung mit anderen? Ich glaube, ne, im Driver Seat sein heißt nicht, ich bin Bulldozer und fahre gegen alles gegen. Heißt einfach, ich bin der CEO in meiner Wahrnehmung, in meinem Ding, in meinem Bewusstsein. Und ich kann dann, wenn ich bin, kann ich auch mit dir interagieren. Ne? Ich glaube, die Leute haben heute eine Ich-Schwäche. Die wissen gar nicht, wer sie sind. Und dann kommt natürlich noch Social Media hinzu, was natürlich nicht unbedingt hilft, diese eigene Position stärker zu gewinnen, weil ich da natürlich einen gewissen Avatar ja irgendwie darstellen muss, kann, will, so ein Idealbild von mir, was natürlich nicht unbedingt immer hilft, wirklich ich zu werden, damit ich dann ich als Guido mit dir, Timo, interagieren kann und wir von Mensch zu Mensch uns unterhalten und uns auch wirklich dann da unterstützen und verstehen. Und da gibt es auch nicht ganz so viele Missverständnisse, als wenn du denkst, ich bin der und ich bin der. Und dann reden so zwei Ideal-Ichs miteinander, die immer denken, ja, du bist aber geiler und nicht geiler und so. Dann kriegst du halt diese ganze Verschiebung rein. Lass uns mal noch als letztes auf das Thema Resilienz kommen, weil das ist ja so der dritte Baustein in dem Dreiecksmodell von dir. vom Prinzip her, und das ist, glaube ich, so finde ich mit das Wichtigste, wir wissen natürlich, dass chronischer Stress ein riesengroßes Problem ist in unserer Gesellschaft. Stress ist ja häufig selber gemacht, aber dennoch ist es ja so, auch wenn wir wissen, dass chronischer Stress toxisch ist, wissen wir ja auch, dass das Modell von der Homeostasis besagt, dass ein bisschen Stress macht uns stärker. Wo fängt jetzt deiner Ansicht nach in der Praxis schlechter Stress an und wo hört dieser gute Stress, der uns ja eben stärker macht, wo hört der auf?
Okay, also erstmal nochmal Einsatz zum schlechten Stress. Ich glaube, schlechter Stress hat ganz viel mit den Themen, die wir jetzt so ausführlich besprochen haben, zu tun. Der entsteht eigentlich gar nicht so sehr physisch-physikalisch, sondern ja eher mental. Ich habe ein Bild, eine Täuschung, eine Fantasie der Welt, wie sie sein sollte. Meine Sensorik, meine Augen, meine Ohren sagen mir, es ist anders. Und dieser Dissens, Soll-Ist-Abgleich, der sorgt für einen Konflikt. Der sorgt für, ich hätte es gern so, ich wäre gern reich, aber ich bin's nicht. Oder ich hätte gern heute Sonne, weil ich grillen wollte, jetzt regnet's. Das sorgt für diesen ganzen mentalen Stress in dem. Ich hätte gern so viel mehr Follower, habe ich nicht. Oder ich wäre gern wichtiger als der und der hat mehr. Und das ist auch, was wir mit Vergleichen meinen. Wir vergleichen unsere eigene Fantasie mit dem, was wir wahrnehmen und oder anderen Fantasien von anderen. So. Typischerweise Religionen oder ganze Systeme, Ideologien arbeiten immer mit dem Idealtypus. Ob es der arische Mensch der Nazis war oder der Erleuchtete der Buddhisten. Ich bin da nicht, ich bin dauernd doch noch, mach doch Sünde oder so. Ich gleiche mich mit Idealständen ab, die ich eh nicht erreichen kann und damit bin ich immer im Stress. So, das ist, glaube ich, diese eine. Der ist immer scheiße am Ende. Oder sagt immer, der sorgt immer dafür, dass du irgendwann merkst, doof, und dann änderst du es. Also musst du aktualisieren. Der andere Stress, den du jetzt, glaube ich, so meinst, der ist für mich viel viszeraler, also viel, viel körperlicher so. Und der ist, glaube ich, der ist natürlich auch manchmal mental, komme ich gleich zu. Aber da bin ich entweder in dieser Komfortzone, da bin ich da, wo ich, ne, wenn ich so ein bisschen, da fühle ich mich nicht unbedingt wohl, aber da fühle ich mich sicher. So, das kenne ich, das ist das Bekannte. So, und da will ich rausgehen. Und da bin ich dann in der Wachstumszone, dann gehe ich raus. Also, das kann sein, dass ich in der Komfortzone bin, dass ich nicht gern auf die Bühne gehe und dann fange ich mal an, dann mache ich mal meinen ersten kleinen Talk. Kann ja auf einer Geburtstagsfeier sein. Zack, das ist einmal raus aus der Komfortzone und ich mach's. Irgendwann sprichst du vor 100.000 Menschen, das macht dir gar nichts mehr. Das heißt, damit wächst du, indem du immer wieder mal rausgehst. Wenn du natürlich brutal von heute auf morgen ins Olympiastadion gesteckt wirst und das da völlig verkackst, sprichst du wahrscheinlich nie wieder irgendwo. Ja, weil du das Gefühl hast, das war jetzt eine Nummer zu hart. Deswegen ist nach der Wachstumszone gibt's schon eine Art Danger Zone, wo du dich dann überstretcht oder du, vielleicht auch zu viel LSD nimmst beim ersten Mal, das haut nicht gleich alles hin und das Ding rippelt dir alles auf. Ja, da sagst du auch, boah, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, und das meine ich eben. Mach das doch pulsieren. Immer raus, wieder rein. Und da findest du diese Demarkationslinie, die erkennst du ganz genau. Das ist immer dieses Gefühl von, weißt du noch, dieses, ja, das erste Mal rausgehen. Das ist genau dieses Gefühl von wegen Mischung aus Angst, Unsicherheit, hier ist was ein bisschen unbekannt, da geh mal hin. Das meine ich mit Seek Pain. Ist ja nicht mega Schmerz, aber da geh mal hin, mach das mal. Du willst nicht reden, aber geh mal und meld dich mal. Das ist wie in der Schule, meld dich doch einfach mal. Ja, und dann geht das, nimmt das so seinen Lauf. Und ich war ein sehr schüchterner Junge, ja. Ich war sehr, sehr schüchtern und das war für mich ein langer Weg, das zu tun. Aber ich bin ihn schrittweise gegangen und heute, glaube ich, wird man mir nicht unterstellen, dass ich mich da total in die Hose mache, wenn ich vorne auf die Bühne gehe. Das macht mir mittlerweile richtig, richtig Spaß. Aber es war ein Weg. Ich war kein Naturtalent, was das angeht. Auf keinen Fall.
Aber ist das nicht auch so ein bisschen irgendwie wie so, wir haben im Internet zwar da Statements mal versucht rauszusuchen und ist es nicht auch so ein bisschen irgendwie wie so kognitive Dissonanz in dieser Longevity-Bubble, dass auf der einen Seite irgendwie immer alle posten über Kältetherapie und HRV-Optimierung und das nächste Rennen und schneller und besser. Gleichzeitig sind aber alle irgendwie mega gestresst, entweder von dem Tracker oder von der nächsten Optimierungsgeschichte, die sie machen wollen. Und die Leute sind total leistungsgetrieben mittlerweile, vor allem in diesem Gesundheitsoptimierungsthema. Ist das nicht irgendwo, knallen da nicht eigentlich in einem Menschen zwei Fronten total aufeinander?
Ja, absolut. Ich glaube, da genau das, was wir besprochen haben. Da ist, glaube ich, ganz viel Täuschung, Fantasie, wie irgendwas sein müsste. Und zwar gar nicht nur für die Außenwelt, in der ich es dann auch noch darstelle, also im Digitalraum auch noch darstelle, sondern auch in mir selber. Ich müsste so sein, fühle mich scheiße und bin damit im Dauerstress. Komme da auch eigentlich gar nicht mehr raus. Weil mittlerweile hängt die Latte dann ja auch so hoch. Ne? Früher, also wir hatten ja in meiner Schulzeit, gab es keine Social Media, gab es nicht mal ein Mobiltelefon. Das heißt,
mir am Anfang auch
nicht. Die hübschesten Frauen auf dem Schulhof waren die besten Frauen, die es in der ganzen Welt gab. Ja, die waren immer eine 10, ja, oder eine 12. Heute Es waren weniger, aber heute hast du das Gefühl, dass die auf dem Schulhof, die ist vielleicht nur eine 3, weil in deinem Instagram-Dings oder wo auch immer, wer keinen Kanal bashen, gibt's Frauen, die sind garantiert eine 12, die du aber ja auf deinem Schulhof, wenn du da auf der falschen Schule bist, die eh nie siehst. Ja, damit ist natürlich das alles völlig verschoben. Wir waren total happy, wenn wir da eine 6 abgekriegt haben, weil wir die 12 nicht kriegen konnten oder sie nicht mit uns gesprochen hat. Heute würdest du wahrscheinlich die 6 gar nicht mehr machen können, weil das so. Will sagen, wenn sich das im Vergleich alles verschiebt, bin ich natürlich plötzlich in Idealwelten unterwegs, die eh unerreichbar sind. Damit ist ja auch diese vertiefte Einsamkeit, die plötzlich irgendwie Leute befällt. Diese Sozialkontakte werden schwieriger, weil alles so außer Rand und Band ist. Und dieser Dissonanz ist in der Longevity-Welt ja voll angekommen. Seitdem ist Brian Johnson da vorne rumturnt und meint, er gibt so ein Protokoll vor, da haben dann doch einige irgendwie nicht die ich stärke, um zu sagen, es ist alles Bollocks. Ich will das gar nicht. Ich will einfach mein Leben so leben. Ich nutze nur die Tools dieser Welt und nutze sie. Ja, ich muss ja nicht so sein wollen wie Brian Johnson. Ich kann mir trotzdem seine Protokolle angucken. Mhm. Hat ja nichts. Ne? Das ist ja der Unterschied. Und das ist ja eigentlich nur, sonst ist es eine Fortsetzung von dem, was du in der Schule eh schon gelernt hast. Du bist immer schlecht. Du musst immer besser werden. Und es gibt immer Leute, die sind viel besser als du. Und wenn du das nicht erreichst, dann landest du unter der Brücke oder bist Penner oder irgendwas. Ja?
Würdest du den Leuten jetzt also empfehlen, Social Media abzuschalten? Oder?
Du, ich glaube, man kann sie als Tool komplett einsetzen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das... Früher haben die Leute wahrscheinlich 6 Stunden Fernsehen geguckt. Das geht ja gar nicht um besser oder schlechter. Ich glaube, das ist sehr viel perfider geworden. Jetzt ist es sehr personalisiert und damit ist es auch sehr tricky. Also ich versuche das ja mit meinen eigenen Mädels. Ich sage denen ja nicht, sie sollen es nicht tun. Ne? Die müssen ihren Weg mit diesen Tools finden und ich muss auch meinen Weg damit finden. Ich muss ja auch gestehen, dass ich da auch nicht zum alten Menschen werden will, der damit keine Ahnung hat. Aber dennoch sieht man schon, dass da die Täuschung einfach noch mehr vergrößert wird, als was wir eh schon haben. Da würde ich den Leuten schon raten. Das kannst du als Tool und Projektionsfläche ja nutzen. Aber wenn du merkst, dass es dich immer wieder mitnimmt und du plötzlich nur noch in dem Leben bist, dass du es ja für den nächsten Post oder was auch immer deine Story denkst, dann machst du plötzlich Fotos von deinen Kindern für deinen Account und bist gar nicht mehr mit deinem Kind in dem Sinne. Dann, glaube ich, wirst du entmenschlicht oder entlebendig da. Dann hast du keine Freude mit deinem Kind, sondern du denkst dann irgendwann in Posts. Und das, finde ich, ist, glaube ich, schade, weil dann lebst du nicht mehr dein Leben, sondern lebst du halt irgendwie eine Art Scheinleben. Das Leben ist einfach immer nur geil, wenn du das machst, was jetzt real ist. Also das Leben im Digitalen wird nie ein geiles Leben. Das kann eine Fläche sein, das kann eine Marketingwelt sein, das kann auch ein Erfahrungsraum sein, aber das wird dich nicht, es löst ja nicht, es ist ja rein auf diesem mentalen Ebene. Also das heißt, es kriegt niemals die Tiefe und da wirst du nie die Liebe finden, die du eigentlich suchst. Ja? Kann nicht, geht nicht. Digital gibt's die nicht.
Ich habe einen Post von einem Kardiologen gefunden. Was würdest du unter diesem Post drunter schreiben? Der Post ist ganz kurz und da steht tatsächlich nur ein einziger Satz. Da steht nämlich, Mindset ist nett, aber LDL killt dich schneller.
Den einen Satz willst du jetzt hören.
Ja, du kannst auch 4 Sätze drunter
schreiben. Ich sag 4 Sätze. Ich glaube, wir sollten die Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Also es ist weder die Biochemie noch das Mindset. Das ist ja der alte Body-Mind-Dissens sozusagen. Die einen meinen nur Body, die anderen meinen nur Mind. Ich glaube, das ist eigentlich auch eins. Du bist auch nicht, das ist eine christliche Idee, dass du Körper und Geist bist. Das ist eines Ding am Ende. Es kommt uns manchmal nicht so vor, aber das ist alles beseelt. Am Ende ist alles ja lebendig. Deine Zellen, deine ganzen Systeme, das ist ja alles am Leben, am Pulsieren, am Machen, am Tun und so weiter. Du bist ja nichts anderes. Und wenn du dich davon löst und sagst, das ist jetzt nur eine geistige Welt und nur eine Biochemie-Welt, ist ja Quatsch. Wie gesagt, das Bild ist ganz klar. Wenn ich etwas als erotisch interpretiere, kriege ich einen Steifen. Da ist ganz klar Biochemie unterwegs, körperliche Reaktion aufgrund eines rein visuellen interpretierten Reizes. Also ich finde, eindrucksvoller geht's immer nicht. Und als ich das gedacht habe, jetzt gucke ich mir Dinge an, denke mir so, wow, mega. Also nicht, sondern dieser Effekt. Und du denkst, das kann ja nicht sein. Also deswegen, wenn du immer im Threat-Mode bist, dann wird überhaupt erst der oxidative Stress irgendwann auch entstehen, der dann überhaupt mit dem LDL dir die Arteriosklerose macht. Also das LDL alleine macht dann auch nicht. Aber ich sag mal, nur Mindset macht jetzt auch nicht einen Herzinfarkt oder verhindert ihn auch nicht nur. Also ich glaube, wir sollten beides zusammenpacken.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema dieses Facharztsystems, muss man ehrlicherweise sagen. Also kein Ärztebashing oder sowas an der Stelle. Und es ist ja auch wichtig, dass es dieses spezialisierte System hat für bestimmte Dinge. Am Ende ist aber, glaube ich, was allen Ärzten in verschiedenen Fachrichtungen gut tun würde, eben nicht die anderen Richtungen und Situationen schlecht zu reden. Klar kann man darüber aufklären und sagen, dass es Bullshit ist, wenn sich ein Arzt hinsetzt und sagt, ein Sonnenbrand ist vielleicht gut, weil uns das irgendwie irgendwas sagt und bla bla bla, oder dass halt Quatsch aufgeklärt wird. Aber ich finde das auch sehr schwierig, das so gegeneinander aufzuwägen, weil das eine ist nicht wichtiger als das andere und das eine geht auch nicht richtig ohne das andere, weil vielleicht bringt dich ein hohes LDL-Studien wissenschaftlich gesehen schneller um und ein schlechtes Mindset bringt dich vielleicht nicht so schnell um und du lebst vielleicht länger, wenn dein LDL niedrig ist, aber es bringt dir halt auch nichts, wenn du dann ein schlechtes Mindset hast, weil am Ende bist du halt unglücklich. Also das ist so, das eine geht nicht ohne das andere und ich finde für den Otto-Normalverbraucher, für den Endkunden, für den Menschen da draußen, der nicht Arzt ist, der nicht Therapeut, nicht Coach ist, der sich diese Sachen hört, der das auch nochmal mit einem anderen 25-Ohren-Modell hört, als das typische Schulz-von-Thun-Modell ist am Ende, ist es ja einfach so, dass das mit den Menschen was macht und dass am Ende weiß gar keiner mehr, was er glauben soll. Und am Ende sitzt man da und das ist dann nämlich nicht viel schlimmer oder auch nicht viel besser als der Instagram-Post von irgendeinem Influencer, sondern es ist halt ein dahergesagter Satz von jemandem, der sich wissenschaftlich in einem riesen Kontext von über 20 Jahren damit auseinandergesetzt hat und dann einen Satz dazu sagt und am Ende heißt es, naja, alle Leute, die mit Mindset arbeiten, das ist Bullshit. So, und das ist, finde ich, ein Riesenproblem in unserer Ärzteschaft, in unserer Ärztebubble, dass das mehr ein Gegeneinander ist, statt ein Miteinander für den Menschen, der das
oder
die Hilfe braucht.
Ich meine, du bist ja der Biomarker-Papst. Also du weißt ja selber, ich habe deinen Vortrag ja auf dem Live-Summit gehört. Einerseits ist es cool, wenn man so ganz klar ein paar Sachen benennt. Guckt euch die mal an. Auf der anderen Seite, wenn du den Leuten immer nur ein Ding hinwirfst, dann versuchen sie, den halt irgendwie zu machen. Das wissen wir alle, das läuft halt irgendwie schief. So, weil wir der Kardiologe nur das Herz optimiert, aber dabei die Niere zerstört, ist dem Organismus nicht geholfen. So. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die neue Phase, in die wir reinkommen. Ne? Die Ärzte werden ja kooperativer. Das ist ja auch neu, dass wir hier jetzt sitzen und sowas machen. Das hat es ja zu meiner Zeit, also vor 20 Jahren, als ich fertig war mit dem Studium, gab es ja keinen. Da saß keiner da und hat irgendwie, waren alles entweder Kardiologen oder halt dann irgendwie den normalen Weg auf eine Spezialisierung runtergegangen. Und ich glaube, das ist auch im Zuge der Zeit, wo sich halt eben auch durch AI und Tools und so weiter eben das Wissen einfach, ich muss es eben, es war ja auch nur deswegen eine Arbeitsteilung, weil man das Wissen nicht beherrschen konnte anders. Jetzt können wir ja beherrschen von allem Wissen, weil wir können immer fragen und wir können immer wieder gucken, dass jede Studie, die neu rauskommt, integriert ist. Das heißt, wir können uns jetzt auch wieder um den Menschen kümmern. Das konnten wir vielleicht auch wirklich lange nicht als Kollektiv. Und von daher ist es doch mega. Ich glaube, es gibt wenige Parameter, die man den Leuten richtig hinwerfen kann. Ich finde ja weiterhin V2 Max einen coolen, weil man einfach sagen kann, hey, guckt euch den an, guckt mal, dass ihr da was besser macht, guckt mal, wo ihr steht in der Tabelle. Es ist relativ easy machbar. In fast jeder Stadt kriege ich irgendwie so einen Leistungstest. Und selbst wenn ich nur diesen G-Test, wie heißt der, dieser Cooper oder was ist, da gibt es ja so verschiedene. Selbst das ist ja besser als nichts. Guck mal, wo ihr steht und bringt den hoch. Dann hast du nämlich schon mal Lunge, Herz, Kreislauf, Muskeln, ist irgendwie alles dabei. Und da wird wahrscheinlich der Kardiologe wird sagen, jo, super. Der Pneumologe wird sagen, jo, super. Der Physiologe wird sagen, super. Also da können wir uns auf so ein paar Sachen können wir uns einigen. Wenn wir uns jetzt wieder LDL rausholen, dann kommt schon wieder ja, warum nicht ApoB und so. Ne? Also dann kommt schon wieder so ein Hickhack-Zeugs rein. Aber V2 Max ist, glaube ich, so ein Mega-Ding. Und weiß nicht, ob die HRV da mal irgendwann reinkommt. So in der anderen Ecke kann man sich mal anschauen, mal sehen. Bisschen schwierig, weil man die nicht so easy verändern kann. Aber damit sind wir, glaube ich, gut unterwegs.
Safe. Wenn du den Menschen jetzt nur eine einzige Veränderung mitgeben könntest, einen einzigen Tipp, den die Leute nach dem Podcast umsetzen, um gesünder, länger, glücklicher zu leben. Welcher wäre das?
Ein Tipp. Ich bleibe bei meinem Kernthema Mindset oder Frame of Mind oder Perspektive. Und da würde ich sagen wollen, und da zitiere ich auch nur, das ist nicht von mir, da zitiere ich einfach nur Alan Watts, der gesagt hat, guck mal, wenn du das Leben als Reise darstellst, dann hat das immer das Gefühl, du müsstest wo ankommen, du müsstest irgendwas leisten, du müsstest dich irgendwas beweisen. Vergiss das doch mal. Sieh das Leben einfach als Tanz. Das Leben ist ein Tanz. Life is a dance. Du kannst tanzen, du musst nicht tanzen. Du kannst die Musik selber machen, du kannst mal zuhören. Du tanzt mal mit netten Leuten, mal mit nicht so netten Leuten. Begreif das Leben als diesen Tanz. Und dieses Bild einfach mal als einen Tipp mitzugehen, hilft vielleicht manchmal ein bisschen die Leichtigkeit und Lebendigkeit wieder drin zu spüren.
Mega. Das war, glaube ich, auch ein Satz, den du in deinem Vortrag gesagt hast. So hieß der Vortrag, glaube ich, auch Life is a Dance, wenn ich mich recht entsinne. In dem Sinne, Guido, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch in dieser Longevity-Gesundheits-, wo auch immer Bubble Leute haben, die viel mehr in diesem mentalen Gesundheitskontext machen. Und das natürlich aber auch so, dass man sich eben nicht vor den anderen Sachen verblendet am Ende, also den ganzen wissenschaftlichen anderen Dingen wie Regeneration und worüber wir eben schon geredet haben. Also vielen, vielen Dank. Wir verlinken natürlich unten alles und du hast das Schlusswort.
Ich hätte eine Frage an dich, Timo.
Mm.
Machen wir den Ironman im Mai nächsten Jahres auf Mallorca zusammen?
Den machen wir gar nicht zusammen. Also ich bin schon angemeldet. Ich weiß nicht, ob du angemeldet bist.
Ich wollte nämlich mit dir heute klären, ob wir es wirklich tun.
Ich bin angemeldet. Super. Seit 2 Wochen tatsächlich.
Von daher, dann mache ich das auch. Und ich finde, das ist ein mega Outcome, dass wir sagen können,
9. Mai.
9. Mai, wie auf Mallorca.
Und das wird eine absurde Nummer, sage ich dir. Das,
ja, sehr geil. Ich habe Golo so verstanden, dass Jannik eventuell auch mitmacht.
Vorstellbar. Genau, so habe ich es auch verstanden. Bei mir aus dem Team, die Lea, die Hauptresearcherin bei uns, die hat sich auch angemeldet. Super. Also die macht auch mit. Das heißt, wenn wir Glück haben, sind wir echt am Ende so ein Team von 5, 6 Leuten, die das zusammen machen.
Sehr geil.
Das wird crazy.
Also, das finde ich ist immer für mich das Wichtigste. Am Ende walk the talk. Ne? Wir können alle viel erzählen. Machen wir auch. Wenn wir alle auch gerne dabei müssen, was zu erzählen. Aber let's do it. Lass uns experimentieren, lass uns lernen voneinander, lass uns austauschen und ich glaube, Golo wird uns da gut begleiten und gucken, ob uns Andrea noch ein paar Infusionen dran hängt, wenn wir die brauchen.
Safe.
Haben wir doch, danach können wir in einem Jahr sagen, ob das irgendwie was gebracht hat oder nicht.
Ja, das wird auf jeden Fall was bringen. Also ich habe schon bei der Anmeldung, beim auf die Anmeldung drücken, hatte ich schon ein bisschen Schiss quasi und meine HRV ist runter und meine Herzfrequenz ist hochgegangen. Aber ja, ich brauche das auch, dieses Dinge zu machen, vor denen ich Angst habe, um am Ende da geiler oder mit einem besseren Gefühl, mit einer neuen, besten Version, wenn man es so nennen möchte, wie wir es eben gesagt haben, rauszugehen. Und ich muss auch ganz klar sagen, auch gerade, das war bei uns familiär zu Hause auch ein Gespräch, was stattgefunden hat, aufgrund dieses, ich meine, wir kriegen im September ein Baby und dann ist irgendwie knapp 8 Monate später ist da der Ironman und also muss das jetzt sein, parallel. Aber ich muss schon sagen, das, was mir beim Triathlon in München am meisten gegeben hat, war, also der Triathlon an sich sowieso nicht, der eine Tag, ja cool, wenn wir das jetzt zusammen machen, ist das sowieso viel cooler, als wenn man sowas alleine macht. Aber was mir mega geholfen hat, waren 2 explizite Dinge. Einen hast du eben tatsächlich angesprochen, ist, dass man Zeit mit sich selber verbringt, also dass man entschleunigt und dieses Ausdauertraining, ich kenne halt nur Krafttraining davor, da ist ein Training richtig gut, wenn du richtig fertig bist danach und bei einem Ausdauertraining, das musste ich erstmal lernen, ist das Training richtig gut, wenn du nicht komplett fertig bist, also zumindest in den meisten Teilen des Trainings und ich habe so viel mich mit mir selber beschäftigen müssen bei plötzlich ewigen Fahrradfahrten und sowas, weil ich mich da nicht abgelenkt habe mit irgendwelchen anderen Dingen. Das war für mich vom Mindset, fürs Mentale mega gut. Und das Zweite, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, und den habe ich jetzt tatsächlich ein Jahr lang echt wieder gut aus den Augen verloren. Und deswegen ist auch dieses Rennen, was wo ich mich mega drauf freue, ist, ich mache was nur für mich. So, weil ich lebe. Ich mache ganz viel, ob das der Podcast ist, ob das das Unternehmen ist, ob das unsere Vision ist, Gesundheitssystem mit zu revolutionieren und so weiter. Ich mache fast alles, auch wenn ich das liebe und damit nicht das Gefühl habe, dass ich wirklich arbeite, ist es trotzdem sehr kräftezehrend und ich mache nichts einfach nur für mich. Und das war bei diesem Triathlon, ich bin danach nicht in ein Loch gefallen oder so, das gar nicht, aber mir hat danach so ein bisschen dieses, okay, was mache ich denn jetzt wirklich nur für mich, ohne, ich mache das hier noch für meine Kinder, ich mache das noch für meine Frau und ich mache das noch fürs Unternehmen und das für die Mitarbeiter, nee, sondern ich mache das jetzt nur für mich. So, und da freue ich mich einfach mega drauf.
Ja, und ich versuche da sogar jetzt bei dem nächsten Mal so ein bisschen wie die andere Komponente sogar mit reinzubringen, also ich habe festgestellt, mein Leben ist eigentlich schon mega entspannt. Ja, also egal wie ich will nicht sagen privilegiert, das hört sich albern an. Und es gibt auch 1000 Hürden und Hindernisse, aber ich kann nicht so tun, als wenn mein Leben jetzt pain in the ass ist. Definitiv nicht. Sondern dachte ich mir so, Mensch, andere, gerade auch bei unseren Kunden, ist es aber nicht so. Ja, also die haben irgendwie wirklich einen anderen Stressload. Ob der jetzt nur self-made ist oder ein bisschen extern oder eine Kombination, sei mal dahingestellt. Dachte ich mir schon so, Mensch, so ein Ironman kann aber auch irgendwie vielleicht der Sache dienen, weil alle diese Longevity-Tools, mit denen wir dann doch irgendwie umgehen wollen, sollen ja sich auch in der Realität beweisen und irgendwie zu sagen, mach mal X, Y, Z und du hast gar keinen richtigen so irgendwie so walk the talk proof daran. Da dachte ich mir, so ein Ironman kann auch echt dienen, dass wir uns da mal dem Stress aussetzen, der ja nochmal on top kommt. Ne? Du wirst ein Kind haben, du wirst auch eine Frau haben dazu, die auch mit dem Kind auch und dann Nächte und so weiter und trotzdem so ein Training, bringt dich ja plötzlich in so eine Lebenssituation, die vielleicht manchmal dem Leben eines anderen dann auch noch mehr gleicht. Ja, weil einfach, zwar ist es dann nicht der Job bei, keine Ahnung, bei einem Arbeitgeber, aber es ist trotzdem irgendwie auch bei, obwohl es Me-Time ist, ist es trotzdem ja in sich ja trotzdem eine Stresskomponente. Und da dachte ich mir, Mensch, das lass uns doch mal mit vollen mit reinnehmen und auch teilen, dass man sagt, hey, guck mal, so geht's mir und das hilft mir nicht, weil dann sind wir auch wieder näher da, wo wir vielleicht andere immer sind, ja, weil nur weil wir hier in der Bubble irgendwie uns lustig da so ein paar Tipps rüberreichen, das ist, glaube ich, das finde ich so, wäre so ein Reality-Check, ein Stresstest von den Sachen, die wir so sonst auch tun und machen und empfehlen. Und
ja, absolut. Ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast jetzt online kommt, ist bestimmt schon diese erste, wir versuchen jetzt alle 2 Wochen ein Video dazu zu machen und die Leute auf dieser Reise mitzunehmen. Und ich glaube, da muss irgendwo mal dieser Spruch fallen, in den Schmerz gehen, um Freude zu finden, wie du es gerade eben gesagt hast. Ich glaube, weil das ist das, was ich auch beim letzten Mal hatte, Schmerz zwischendurch, ne? Und ja. Momente, wo man sich aber selber dann auch richtig spürt, wenn man da durchgegangen ist, wo du keinen Bock hast und das Training ist asozial und dann tut dir vielleicht auch mal was weh zwischendurch und Co. Aber also ich muss sagen, auch wenn das absurd und banal klingt irgendwie, aber ich freue mich darauf, auch wenn ich weiß, wie hart es beim letzten Mal war. Jetzt wird es ja die doppelte Distanz, also noch mal ein bisschen härter. Aber ja, das am Ende ist das ja irgendwo auch Leben, sich selber zu spüren und jetzt nicht auf eine negative Art und Weise, ne? Weil auch das jetzt, es hört jetzt sicher, wenn du sagst, oh ja, aber das ist ja auch wieder ein, also ist das nicht vielleicht irgendwo auch so ein psychologisches Ding? Das machen ja Leute, die da Pathologien haben, ja auch, die wollen sich selber spüren bei Depressionen und Co. und allen Dingen. Darum geht's ja jetzt nicht. Aber am Ende
des Tages, das so wäre,
und
ne?
Selbst wenn es so wäre.
Also so eine depressive Phase haben wir auch alle schon gehabt.
Und absolut. Dann,
klar, jetzt wollen wir uns nicht jetzt vergleichen mit jemandem, der eine manifeste Depression hat, aber auch diese dunklen Töne mal mitzunehmen. Ja, ich sag ja nicht, es muss sich ja nicht reinmachen, aber wenn es denn mal da ist, dann ist es halt da. Dann musst du dich ja nicht dauernd ablenken, sondern und dann mach das doch mal. Es geht ja nicht gleich alles kaputt, deswegen. Ja.
Absolut. Halt
mal traurig.
Mega. Guido, vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr ein Jahr zum Trainieren.
Yes.
Bisschen weniger, aber ungefähr ein Jahr.
Freue mich sehr drauf. Vielen Dank, Timo.
Danke dir.